herzlich willkommen zum neuen Datenkanal.
Hallo.
Mit der Nummer 34. Am Mikrofon sind wieder Jens und Jörg mit einem Gast. Neben uns sitzt Lutz Dornhacke. Herzlich willkommen, Lutz.
Hallo.
Ja, und in unserer 34. Sendung wollen wir uns mal wieder ein paar eher technischen Themen widmen. Das Thema heißt DNSSEC. Ja, wem das noch nicht sagt, der kann sich jetzt 2 Stunden Zeit nehmen und uns zuhören. Und hinterher weiß er vielleicht alles, vielleicht auch nicht, zu dem Thema. Ja, und Lutz ist sozusagen der Experte zu modernen, neuen Technologien wie DNSSEC oder IPv6. Ja, mittlerweile doch halbwegs gut abgehangen sind. Ich weiß gar nicht, DNSSEC, Lutz, ist...
Wie älter als IPv6.
Älter, aber nur ein paar Monate, oder?
Ja, 3 Monate älter.
Genau.
Und also wir reden jetzt hier von 1996 Protokolle. Also wirklich hornsaltes Zeug im Internet.
Ja, ja. Genau. Aber immerhin noch nicht so alt, als dass es nie irgendwie eingeführt wäre. Also es gibt, also unsere Wahrnehmung im Vorfeld war so ein bisschen unterschiedlich. Ich war der Meinung, dass DNSSEC irgendwie noch fast nirgendwo zu finden ist und du warst also eher der Meinung, dass es quasi schon überall ausgerollt ist.
Ja, das ist ich habe dann andere Sicht der Dinge.
Genau. Und ich denke, wir haben auch beide in gewisser Weise recht und ich hoffe, wir können das in einer Sendung dann klären, warum wir beide vielleicht recht haben. Bevor wir jetzt ganz tief einsteigen, wie es sonst unsere Gewohnheit ist, dass wir gleich nach den ersten 5 Minuten schon in Implementationsdetails uns festtreten, wollen wir vielleicht erstmal noch ein ganzes Stück zum Anfang zurückgehen und erstmal klären, was DNS überhaupt ist, ehe wir zu DNSSEC kommen. Und ja, Lutz, vielleicht kannst du uns dazu was sagen, was ist DNS, wozu brauchen wir das und hat das heutzutage überhaupt noch eine Berechtigung?
Tja, das ist schwierig. Also ganz am Anfang war es so, da gab es ein paar Computer auf der Welt, die man untereinander vernetzt hat und dann hat man irgendwann festgestellt, das ist ein bisschen blöd, wenn man dann jedem Computer nur eine Nummer gegeben hat und versucht, die miteinander reden zu lassen, weil das merkt sich keiner. Also haben die Leute angefangen, sich eine Tabelle zu machen, aufzuschreiben, der Rechner, den nennen wir jetzt also irgendwie Universität Santa Barbara und der hat eben eine Nummer und den anderen, den nehmen wir eben, was weiß ich, San Diego und der hat eine andere Nummer. Und da hat so jeder seine eigene Liste gepflegt. Das ging mehrere Jahre wirklich ganz gut, weil es waren kaum mehr als 25 Rechner im Internet. Man kann sich das heute gar nicht mehr so richtig vorstellen. Aber der entscheidende Punkt dabei war, dass dann irgendjemand hingegangen ist und hat gesagt, wisst ihr, lass uns diese Listen austauschen. Ich gebe dir meine Liste, du gibst dir deine Liste. Auf die Art und Weise wissen wir wenigstens, was du aufgeschrieben hast und wir reden über das Gleiche. Und das ging auch wieder einige Jahre ganz gut, bis dann jemand gesagt hat, wir sind jetzt bei über 200 Rechnern, so langsam wird es schwierig, das mit dem untereinander austauschen. Und man hat angefangen zu sagen, gut, dann machen wir eine Zentralstelle, wo die ganzen Listen zusammengeführt werden, wie das eben überall so ist. Und als nächstes dann, eigentlich will ich gar keine Zentralstelle. Ich will eigentlich nur eine Delegation haben. Ich möchte also praktisch nur noch ins Sekretariat gehen und sagen, wo finde ich eigentlich? Und die sagen mir, dann gehen sie in diese Abteilung, die wissen das. Also so eine Art Struktur reinbringen, so eine Hierarchie. Und genau das hat man gemacht. Und das waren die Ursprünge des Domain Name Service, die Domain für die Abteilung, der Namen und der Service, der es dann hinterher auflöst, der den Namen in irgendwelche Nummern auflöst. Und so hat das Ganze angefangen. Und so ist es dann noch 20 Jahre lang völlig unbeachtet liegen geblieben.
Ist das damals auch schon im IPv4 gestartet?
Oder? Ja, also es war... praktisch zur selben Zeit, also wenige Jahre nachdem also IPv4 definiert wurde, als die ersten Kommunikationsgeräte überhaupt damit angefangen hatten. Da liegen keine 3 Jahre dazwischen, zwischen den ersten IPv4-Kommunikationen und den Einführung von DNS. Hm. Das Witzige ist eigentlich dabei, wie sowas organisiert wird. Ich sagte gerade Sekretariat. Jeder kennt ein gutes Sekretariat. Ein gutes Sekretariat funktioniert so, dass die immer wissen, um was es geht. Und wenn man ein Problem hat, geht man zu Sekretär oder Sekretärin und sagt, ich habe da ein Problem, klär das für mich. Und da gibt es eine schöne Geschichte, wie die NATO um 1990 festgestellt hat, dass sie nicht im Internet ist. Was zur damaligen Zeit auch nicht verwunderlich war. Da gab es in Deutschland 4 Universitäten, die im Internet waren. Der Rest hat nämlich irgendwie OSI und Dinge getan, die wir heute vollkommen vergessen haben. Und die es noch kennen, die haben es verdrängt. Da hat also die NATO festgestellt, dass sie da eigentlich auch mitmachen wollen. Aber sie wussten nicht wie. Und da sich niemand zuständig fühlte, ist das bis in die oberste Etage gegangen. Da hat also einer aus praktisch der Geschäftsführer, der entsprechende oberste Boss von der NATO, sich dann hingesetzt und hat gesagt, wen muss ich ansprechen? Und da hieß es, da gibt's da so einen wissenschaftlichen Mitarbeiter an der Universität in Kalifornien. Da muss er mal anrufen, den Herrn Postel, der übrigens zu den Posten eigentlich nur deswegen gekommen ist, weil er Schriftführer in den Debatten gewesen ist und dann irgendwelche Zettel ans schwarze Brett gehängt hat und drauf geschrieben hat, möchte jemand einen Kommentar dazu abgeben, also Request for Comment, ja, was heutzutage die Normen des Internets sind. Das fing immer damit an, dass jemand Protokoll ans schwarze Brett gehängt hat. Und derjenige, der Schriftführer ist, ist derjenige, der hinterher die Macht hat, wie überall in jedem Verein. Ja. Und so ist der Herr Postel also wirklich dazu gekommen, die Sachen zu machen. Jedenfalls rief also der Generalsekretär oder der Mensch, der jedenfalls ganz weit oben ist, so Generalmajor irgendwas, bei dem Herrn Postel an. Und das Gespräch muss ungefähr so abgelaufen sein, dass beide gesagt haben, ich kenne sie nicht. Okay. Und dann hat er versucht zu erklären, dass also die NATO einen Domainnamen hat und das sagt er, gehen Sie an Ihre nächste Universität, bewirken Sie sich ein. Na ja, wir sind aber die NATO. NATO kenne ich nicht. Sie werden doch eine Universität haben, wo Sie sich anschließen können. Und bis es dann irgendwie soweit, bis der Postel begriffen hat, es handelt sich hier um eine internationale Organisation. Also eine internationale haben wir nicht. Wir haben bisher nur Länderdomains eingeführt. So .de oder .us oder was auch immer hinten dran. Aber sie meinen, dass sie da nicht in eins von den Ländern passen. Nee. Na, dann muss ich einen .int machen. Und da hat er also .int neu angelegt und einen halben Tag später konnten die also NATO.int benutzen. Hat eine neue Top-Level-Domain angelegt, hat also eine neue komplette Endung eingeführt und hat dann die NATO da eingetragen. So ist die int-Domain entstanden. So und in der Form geht das dann auch immer weiter. Also die ganzen, können wir nachher vielleicht nochmal ein bisschen drüber reden, wie jetzt beispielsweise die E-Zone zur DENIC gekommen ist oder wie der aktuell rechtliche Stand von solchen Sachen ist. Mhm. Das sind also alles die Geschichten aus der Steinzeit des Internets, die auf Zuruf basieren und das muss man immer im Hintergrund haben, wenn man versucht, über Dinge zu reden, die da stattfinden. Es ist bis heute so geblieben, dass die Techniker sich da nicht reinreden lassen und ihren Kram da einfach machen.
Aber zumindest von außen betrachtet habe ich heute schon den Eindruck, dass es so ein eher formaler Prozess ist, wenn ich eine neue Top-Level-Domain haben will. Also wenn ich denke so an diese Punkt Vermögensberater oder Punkt, ich weiß gar nicht, was jetzt alles neu gekommen ist.
Ja, Punkt Guru. Punkt Radio. Ja, es gibt also eine ganze Menge. Ja, im Prinzip ist der Prozess sehr formal geworden. Das gilt nicht für die Altlasten. Okay. Altlasten ist sozusagen zum Beispiel Länderdomains. Hm. Und jetzt reden wir mal nicht über Altlasten, sondern wir reden um was ganz Aktuelles. Wir reden einen Fall, den ich also mehr oder weniger live miterlebt habe, weil während eines ICANN-Meetings, ICANN ist die Organisation, andersrum, fangen wir beim Herrn Postel nochmal an. Es gab kurz vor dem Jahre 2000 ein Problem, da ist der Herr Postel nämlich gestorben. Ups. Hm. Dinge, die das Internet nicht verkraftet. Wenn der Schriftführer des Internets stirbt. Also musste spontan und ganz schnell eine Lösung gefunden werden. Es gab jetzt niemanden mehr, der in irgendeiner Form RFCs rausgehängt hat, Domains verwaltet hat. Das lief alles über seinen Schreibtisch. Und irgendjemand musste sich plötzlich dafür zuständig fühlen. Und das ist die Geburtsstunde der ICANN. So ist die entstanden, die International Corporation for Names and Numbers. Also die praktisch die Firma, die Namen und Nummern im Internet verwalten soll. Und ihre eigentliche Aufgabe besteht nicht darin, das zu tun, sondern das zu tun, was Postel immer gemacht hat, nämlich die Techniker ihre Technik machen lassen und die Politiker in irgendeiner Form abhalten. Nur wenn man eine so große Organisation gründet dann und vor allen Dingen so auffällig gründet, ja, die allererste Aktion war natürlich hinzugehen und die neuen Direktoren dieser Firma per weltweiter Nutzerabstimmung zu ermitteln. Das heißt, da wurden also wirklich Millionen von Leuten in einer weltweiten Wahl gefragt, wen wollt ihr als Chef dieser Organisation haben?
Kann ich da mal einhaken? Weil also ich kann mich nicht erinnern, dass ich dann Wahlzettel bekommen habe, obwohl ich im Internet bin.
Ja, du musst schon ein gewisses Interesse aufbringen, um da also überhaupt in den Dunstkreis zu geraten. Ja, ich kann mich deswegen so gut dran erinnern, weil ich war einer von den Kandidaten für Europa. Also es durfte aus jener Region, halt der 5 Regionen der Welt, einer gewählt werden. Von den insgesamt 18 Direktorenposten waren also 5 dann auf Direktwahl ermittelt worden. Und das war natürlich tierisch spannend, wenn man also für Gesamteuropa da irgendwo Wahlkampf betreibt und dann Fragen bekommt, wie zum Beispiel, dass die Katalanen fragen, wann bekommen wir unsere Top-Level-Domain, weil wir fühlen uns in Spanien nicht wohl. Ja. Oder solche Fragestellungen auftreten wie, wie hältst du es mit .ps? Also als Top-Level-Domain PS ist Palästina.
Ach so,
das sind so die schwierigen Fragen, die man da nicht beantworten kann. Und das ist eigentlich spannend, weil da hat man das so richtig mitbekommen, was da, wie das aufgebaut wurde. Also man hat einen riesen Trouble gemacht und hat wirklich jeden, der in irgendeiner Form politisch interessiert war, geweckt und gesagt, du, Internet ist politisch geworden. Und die große Frage war dann dabei, merken das die Politiker? Und sie haben es bemerkt. Vorher war es einfach so, die sind bei Postel gestrandet, weil wenn der nicht ans Telefon gegangen ist, dann gab es keine Internetverwaltung. Jetzt hatten wir eine. Und die Aufgabe von ICANN, also dieser Firma, besteht im Endeffekt darin, ein derartiges bürokratisches Wirrwarr zu schaffen, dass keiner von den Politikern, obwohl er glaubt, das seit Jahren zu tun, es irgendwann schafft, ein technisches Detail zu beeinflussen. Dass die alle ihre Arbeit machen können, alle glauben, sie könnten etwas verändern und sich dann einfach komplett verheddern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ICANN es hervorragend schafft. Also diese Funktionen führen sie hervorragend aus. 3-mal im Jahr treffen sich über 2000 Leute, die nichts weiter tun, als sich gegenseitig behindern und das mit großem Erfolg. Also da freue ich mich immer wieder drauf. Kann ich nur einladen, Ende des Monats ist die 50. ICANN-Meeting in London. Man kann dazu wirklich hinfahren und Eintritt ist frei. Okay. Und wenn man da 2500 oder 3000 Leute zusammenbekommt, ist das auch kein Problem. Die Location ist entsprechend groß gewählt. Das ist also überhaupt kein Thema. Macht Spaß. Man trifft da wirklich von ganz oben bis ganz unten jeden Typen, den man treffen kann.
Okay, vielleicht noch so zur Vervollständigung, wie ist eigentlich dein Wahlkampf dann ausgegangen? Bist du?
Ich bin Dritter geworden in Europa.
Okay.
Andy Müller-Magun wurde gewählt.
Genau, also der damalige CCC-Vorstand, glaube ich, oder Sprecher.
Pressesprecher, ja.
Genau, und der war ja auch relativ lange dann ICANN.
Der hat eine ganze Weile mitgemacht, ja.
Und wer ist jetzt aktuell da, der Europaabgeordnete?
Gibt's nicht mehr. Es gibt keine Europaabgeordneten mehr. In dem Sinne, sondern das Ganze wurde mehrfach umstrukturiert, wie man das eben vom klassischen Parteiensystem her kennt. Also eine Direktdemokratie ist relativ selten von langer Dauer. Man hat also 2 Ebenen eingezogen. Es gibt also für den, man hat die ganze Nutzervertretung in einer Beratungsorganisation abgeschoben. Die Nutzer hieß At Large und das Ganze nennt sich dann At Large Advisory Committee, also das ist das Beratungskomitee für die Nutzervertretung. Die dürfen keine Vorschläge machen, die dürfen nur oder sind gezwungen, die dürfen nicht nur, die müssen alle anderen Vorschläge kommentieren, was zum Teil sehr anstrengend ist. Und damit die keinen Unsinn treiben, sind die also dann auf regionale Organisationen untergebrochen. Es gibt also eine für Europa, die heißt Euralo. Das ist die europäische regionale At-Large Organisation. Man kann das also richtig lang austreiben. Und die besteht wieder aus regionalen, also verschiedenen Vereinen, die dort teilnehmen dürfen. Die nennt sich dann ALS. Und unter diesen mehrstufigen Hierarchie muss man dann aufwachsen, damit man dann in irgendeiner Form mitkriegt, wo man was zu tun hat.
Also es klingt so wie diese klassische Parteikarriere, die man irgendwie...
Man hat das erfolgreich reformiert.
Ja. Und kannst du sagen, wie das dann zu der Cut-Domain gekommen ist? Also weil mittlerweile kann man ja, also gibt's ja...
Die Cut-Domain ist relativ früh gekommen. Die ist also bereits, glaube 2003 oder 2004 gekommen. Die haben das also einfach beantragt, die Katalanen, und hatten entsprechenden Druck gemacht und es ist dann einfach eingetragen worden. Also man darf nicht vergessen, die Domains wurden, bevor jetzt dieses generische Verfahren in den letzten 5-6 Jahren eingeführt wurde, mehr oder weniger freihand vergeben.
Okay.
Und da will ich einfach noch das Beispiel nennen, was ich vorhin ansprach. Man ist auf einem ICANN-Meeting und bekommt mit, dass in Libyen Revolution ist. Und während des Meetings erfährt man, dass sich aus einer Stadt in Libyen jemand meldet und sagt, wir sind unsere neue Regierung, wir hätten gerne die Domain übergeben. Punkt LY. Hm. Wie will man entscheiden? Und da guckt man dann in die Verträge, wie das denn die anderen machen. Also ein ganz klassischer Vertrag ist der für die DE. Die DENIC macht ja richtig große Geschäfte damit. Und die Frage ist, auf welcher rechtlichen Basis. Also es sind die Fragenstellungen, die man früher nie gestellt hat, aber die man heute stellt. Also die DE-Domain ist so entstanden. Postel war so 91, 92 schlicht leid. Die vielen Universitäten, die gekommen sind und gesagt haben, du, wir haben Internet in Deutschland, wir wollen gerne ein Domain haben, das durchzuführen, hat sich dann einfach die Uni Dortmund gegriffen und hat gesagt, weißt du was, ist mir völlig egal, ihr macht das jetzt, ich gebe euch DE und ihr macht das. Die haben das kurzzeitig abgegeben, ist nach Karlsruhe gegangen, und weil denen das auch einfach zu viel war, bis sich dann eine Genossenschaft gegründet hat und gesagt hat, wir übernehmen das jetzt, die DENIC, und diese Genossenschaft hat das dann durchgeführt. Die Frage ist, dann wurde ICANN gegründet und stellte plötzlich fest, die DE-Domain gibt's und ja, aber einen Vertrag haben wir nicht. Und wenn man da mal auf die Webseite von der ICANN guckt und fragt, wie sieht's denn aus mit den formalen Dokumenten der DE-Domain, dann findet man tatsächlich zwei Dokumente. Das erste ist eine E-Mail von der damaligen Chefin, der Sabine Dolderer, der DENIC, an den damaligen Chef der ICANN, den Herrn Too Money, und der sie schreibt da drin, huhu, hier sind wir sind die für die DE zuständig, wir sind die DENIC. Und dann gibt es ein Schreiben zurück, also eine E-Mail, wo drin steht, ach schön euch zu treffen, prima, dass wir uns gesehen haben. Diese beiden E-Mails sind ausgedruckt und liegen also dann als eingescannte Dokumente auf der ICANN-Webseite und legen den rechtlichen Status fest. Man kann das also auch so haben. Also bei anderen Sachen jetzt für die ganzen neuen generischen Top-Level-Domains, das ist viel spannender, das zu sehen, weil das ist also total durchformalisiert. Das sind also ewige Verfahren, das sind Namensprüfungen, die gemacht werden müssen. Es sind Doppelungsprüfungen, die gemacht werden müssen. Das muss man sich einfach eigentlich alles nicht antun. Wobei es eben auch spannende Sachen gibt. Also man gibt, also wir hatten 2008 die Verkündung des sogenannten Fast-Track, des Schnellprogramms für Top-Level-Domains, für Länder-Domains. Wenn also jemand ein nicht-lateinisches Schrift Alphabet hat, also mit irgendwelchen Buchstaben zu tun hat, die nicht, wie wir sie so nicht kennen, und auch eine Sprache hat, die da also nicht dem üblichen Englisch entspricht und eine Gebietsbezeichnung hat, die ja, wie kann man eine Gebietsbezeichnung anerkennen? Da haben wir uns bei ICANN darauf geeinigt, das muss die UNESCO machen. Wenn die UNESCO sagt, wir kennen dieses Gebiet, dann ist das offensichtlich anerkannt. Also wenn dieses Gebiet in einer nicht-lateinischen Schriftsprache bezeichnet wird und das auch eine Hauptsprache des Landes ist, dann kann man da beantragen, das zu haben.
Also Japan wäre so ein Beispiel.
Japan ist das klassische Beispiel, weil eine Visitenkarte eines Japaners besteht also aus völlig unlesbaren Zeichen bis auf .jp. Genau. Das ist das Einzige, was man auf der Karte sehen kann. Das ist also schon völlig, völlig abstrus. Aber bei denen ist das völlig klar, die können die Buchstaben ja fast nicht tippen, die haben ja auf ihrer Tastatur, also mit den lateinischen Buchstaben, wesentlich mehr Probleme. Jedenfalls gab es dort ein Fast-Track-Programm. Für ICANN-Verhältnisse wollte man also binnen 5 Jahren im Schnelldurchgang Domains freigeben, und das sind dann über 200 Leute im Saal, und dann steht einer auf, ein großer, offensichtlicher Anwalt, und stellt sich als Vertreter der britischen Regierung vor und sagt also, das wäre also diskriminierend, weil sie können ja nichts dafür, dass sie lateinische Schriftzeichen haben und dass sie Englisch sprechen und dass sie jetzt nicht beantragen dürfen. Und dann kommt die Rückfrage so, also wenn ich richtig verstanden habe, sie wollen, also, dass das richtig ans Prozedere gehalten wird. Ja, und außerdem bräuchte er was für Wales, aber das wären eben auch alles lateinische Schriftzeichen und so. Also nochmal ganz langsam, sie wollen, dass es sich richtig ans Prozedere gehalten wird. Ja. Na, dann geben Sie uns die UK zurück, weil Ihr offizielles Länderkürzel ist GB, und nehmen hinten das GB. Tauschen wir aus. Hat er sich wieder gesetzt. Interessanter war es dann kurze Zeit später, als dann jemand aufstand, ja, so ein kleiner Asiate, man kennt die alle nicht, und meint, er wäre aus Südkorea. Korea wäre eine anerkannte Landesbezeichnung. Das Koreanisch ist nicht lateinisch, von den Schriftzeichen her. Würden alle Voraussetzungen erfüllt. Wenn er jetzt hingeht und sagt, ich möchte, dass ich dass er Korea in Koreanisch als Endung hat, darf er das? Oder hat Nordkorea Einspruchsrechte? Und da wird der ganze Saal still. Und dann steht an einer anderen Ecke eine zierliche Asiatin auf und sagt, sie ist aus Nordkorea. Wir klären das nachher beim Kaffee. Und setzt sich wieder. Und hatte keiner mit gerechnet. Also das sind so die Erlebnisse, die man da haben kann. Das macht einfach, das sind die heutigen Sachen, die dort ablaufen, dass da also alles unheimlich durch die Gremien geht, dass geprüft wird, dass die Einspruch eingelegt werden kann. Und das ist absolut kein Vergleich mehr zu früher.
Hm. Würdest du es so einschätzen, dass das notwendig ist? Also ist das Internet schon so politisiert, dass da gewisse Konflikte auf derartigem Weg abgewürgt werden müssen?
Das große Problem besteht darin, dass die Techniker, die den Betrieb sicherstellen, in Ruhe gelassen werden müssen. Das größte Problem, was man hat, ist also praktisch Managerfehlentscheidung oder politische Fehlentscheidung, wo aus kurzsichtigen Interessen Dinge kaputt gemacht werden, die man auf lange Sicht doch lieber behalten möchte. Und man muss da also irgendwelche Schichten dazwischen schieben, die dafür sorgen, dass sich sowas ins Leere verläuft. Das geht auch natürlich im kleinen Maßstab schief. Mhm. Also auch wenn die Techniker eine Entscheidung treffen, muss die nicht unbedingt klug sein. Da gibt es auch eine Geschichte davon, die klassisch, also ich hatte vorhin OSI erwähnt, das stammt von der ITU, von der Internationalen Telekommunikationsvereinigung. Und die kamen natürlich auch irgendwann und meinten das mit dem Internet, dass sie hätten also mit ihrem OSI da doch nicht so den Erfolg gehabt und sie hätten doch lieber gerne auch mal am Internet teilgenommen, sie hätten da auch gerne eine Domain und sie wären auch international, sie wollen also auch eine Int-Domain haben. Und da hat ihnen der John Postel die itu.int eingetragen. Da haben sie ihre Webseite mit www.itu.int draufgelegt und ganz normal gearbeitet. Aber es gab Schwierigkeiten, weil viele von den Mitarbeitern gesagt haben, wir können die Webseite nicht aufrufen. Das hängt damit zusammen, dass das ein Schweizer Verein ist und die eben dreisprachig sind. Und viele eben dort Französisch sprechen. Und im Französischen ist die Abkürzung der ITU nicht ITU, sondern UIT.
Aha. Ja, genau.
Und was der Herr Postel dann getan hat, das kann man bis heute sehen. Er hat nämlich einfach in der INT-Zone, also in der Zone für internationale Organisationen, eingetragen. Also wenn jemand nach www.uit.int sucht, dann meint er eigentlich www.itu.int. Ja. Und diesen Eintrag haben wir bis heute. Wenn also jemand jetzt die uit.int beantragen wollte, dann hätten wir ein ernsthaftes Eintragungshindernis, weil es da nämlich einen alten Hack gibt, der immer noch da ist. Es ist schon sehr, sehr spannend und sehr lustig, was da abgeht.
Ja. Und eben genau dieses Ganze, oder wie, was ist dann technisch daraus entstanden? Also, das waren jetzt so die politischen und die formalen Dinge. Technisch heißt das im Prinzip, ich habe meinen Namen auf was auch immer für eine, in was auch immer für eine Sprache, also irgendeine .de-Domain im einfachsten Fall wahrscheinlich. Und dann passiert was mit diesem Namen?
Also im einfachsten Fall ist es so, dass man die Verantwortung dafür übertragen bekommt. Das heißt, die Registry, in dem Falle die DENIC, sagt, ich will das gar nicht wissen, was du da machst. Ich will das auch nicht pflegen. Mhm. Genau wie das Sekretariat sagt, gehen Sie bitte in die Abteilung so und so, fragen Sie dort nach. Und auf dieselbe Art und Weise geht das auch. Die DENIC sagt, es ist nicht zuständig, bitte fragen Sie da drüben und gibt dann Namen und IP-Adressen von Geräten an, die Auskunft geben können, also den Name-Servern für den jeweiligen delegierten Bereich. Und dem kann man sich dann frei austoben. Mhm. Auf die Art und Weise skaliert das sehr schön. Und das Zweite, was eben im Technischen gemacht wurde, ist, man hat das Protokoll insgesamt sehr locker angelegt. Man kann es also sehr leicht erweitern, kann neue Typen hinzufügen, was man alles fragen kann. Man kann also nicht nur fragen, welche IP-Adresse hat das, sondern hast du auch einen Text für mich? Oder gibt es eine Host-Info? Wo steht das Gerät? Location-Informationen? Man kann fragen, wohin sollte ich E-Mail schicken, wenn ich da eine E-Mail hinschicken wollte? Oder wenn ich da jemanden anrufen möchte unter der Domain, was wäre denn eine geeignete Telefonnummer und von ja zu welcher Tag- und Nachtzeit? Und wenn ich den nicht erreiche, was kann ich dann tun? Alles solche Informationen lassen sich da hinterlegen. Das ist einfach ein hierarchischer Namensraum, den man selber verfügen kann. Und das macht natürlich unheimlich viel Spaß, das zu erweitern. Und weil es so viele benutzen, kann man es natürlich dann auch in herrlicher Form missbrauchen Und man kann damit Geld machen. Das ist also ein echtes Problem, ja.
Wie kann man damit Geld machen?
Das große Problem besteht darin, oder besser gesagt, womit richtig Geld gemacht wird, das sieht man daran, die Firma Google verdient Geld mit Werbung. Mhm. Mit der Einbindung von Werbung für Leute, die sie eigentlich gar nicht sehen wollen. Und von diesem Werbekuchen möchten eigentlich alle was abhaben. Und der einfachste Fall besteht darin, dass man hingeht und sagt, gut, wenn die Werbung bei mir angezeigt wird und nicht bei Google, kriege ich die Gelder für die Werbung, weil ich derjenige bin, der die Werbung schaltet. Ich muss also verhindern, dass der Nutzer die Google-Webseite aufruft. Aber wann ruft er die Google-Webseite auf? Er ruft die Google-Webseite auf, wenn er sich vertippt. Also nicht, wenn er jetzt absichtlich, sondern er geht in seinen Browser, tippt da in irgendeiner Form eine Adresse ein und hat sich vertippt. Dann sagt das Domain-Name-Service, tut mir leid, haben wir nicht. Und wenn ich jetzt Internet-Service-Provider bin, also jemand, der den Anschluss bereitstellt und auch dort die Namensauflösung für den Kunden ausführe, dann könnte ich auf den Gedanken kommen zu sagen, naja, also ich habe ja gerade gemerkt, eigentlich müsste ich ihm jetzt sagen, gibt's nicht, worauf der dann sagt, na dann gehe ich zu Google und suche. Und genau den Punkt will ich nicht haben. Also sage ich ihm einfach, du, ich lüge dich jetzt mal an. Ich gebe dir jetzt nicht die Auskunft, dass es das nicht gibt, sondern ich gebe dir eine Auskunft, da landest du bei uns auf der Suchseite. Zum Beispiel auf der Suchseite von T-Online oder so. Und wenn du bei uns auf der Suchseite bist, dann siehst du auch bei uns die Werbung und wir kriegen Geld. Das ist natürlich ja. Schön. Ja. Man kann auch an anderen Stellen Geld verdienen, indem man am DNS dreht. Man kann zum Beispiel hingehen und sagen, wenn jemand die Webseite der Sparkasse aufrufen möchte, dann gibt er ja dann hinterher seine Kontozugangsdaten ein. Wäre schon ganz cool, wenn ein Dritter, der da eigentlich gar nicht berechtigt ist, diese Zugangsdaten bekommen könnte. Damit kann man Geld verdienen. Richtig Geld verdienen. Was man also braucht, ist eine Umleitung der Sparkassen, des Homebankings auf den eigenen Rechner. Natürlich kann das der Provider machen, aber der setzt sich natürlich tierisch in die Nesseln damit. Das wird er also nicht tun. Aber wenn man so ein Gerät zu Hause hat, die meisten haben die Internet zu Hause irgendwo haben, die haben da irgend so eine Kasten dastehen, irgendeine Box, die sie dir anschließen müssen, die sie möglicherweise sogar geliefert bekommen haben von ihrem Anbieter und keine Ahnung davon haben, was die Kiste tut. Die Kiste wird nicht aktualisiert, die Kiste wird nicht gepflegt, die ist irgendwann mal vor 10 Jahren gekommen und steht nun da und tut. Aber was ist, wenn diese Kiste ein Problem hat? Dann gehe ich als Angreifer drauf auf die Kiste. Die hängt ja im Internet, das ist ihr Job, im Internet zu hängen. Ich gehe also auf die Kiste drauf und sage, okay, ich nehme eine Sicherheitslücke in der Kiste und erzähle der Kiste, wenn jetzt das nächste Mal jemand nach der Sparkasse fragt, schickst du ihn bitte zu mir. Damit kann ich ein paar Millionen von den Geräten umprogrammieren. Und dann habe ich ein paar Millionen potenzielle Kunden, die jetzt bei mir die Sachen eingeben. Alles, was ich machen muss, ist eine Webseite aufzubauen, die aussieht wie eine Sparkassen-Webseite. Das ist auch im großen Stil gemacht worden. Zum Glück nicht bei uns, aber in Mexiko, wo im Prinzip die gesamten, ich sag mal so, bis hoch zur Mittelschicht alle die gleiche Bank benutzen. Es gibt also nicht so viel Auswahl im Privatkundenbereich, wo Leute was anderes machen. Und da hat man einfach wirklich massiv Daten abgeschöpft. Zugangsdaten und Konten leer geräumt. Das ist also durchaus eine spannende Geschichte. Und damit sind wir eigentlich beim Thema, wo wir hinwollen, nämlich wie kann man das verhindern? Wie kann man dafür sorgen, dass, wenn so viele Leute das benutzen, dass sie trotzdem ihre richtigen Auskünfte bekommen und nicht jemand drin rumschmiert oder was ändert oder böswillig was ändert.
Ja. Also zumindest im Telekom-Fall kann ich ja irgendwo in dem Menü anklicken, ich möchte quasi korrekt, also eine ordentliche Auskunft haben wir in dieser Werbeseite. Also
ja, lüg mich nicht an.
Lüg mich nicht an, genau. Aber das hilft wahrscheinlich nie gegen diesen Mexiko-Fall, nehme ich an.
Nee, das hilft natürlich nie. Es gibt ja noch mehrere solche Fälle, also es ist ja nicht das Einzige, was dort passiert. Aber vom Grundsatz her ist das natürlich jetzt eine spannende Frage, hinzugehen und zu sagen, ich möchte, dass das geändert wird. Ich möchte jetzt wirklich mich auf die Auskünfte des Systems verlassen können. Und das ist bei Weitem nicht trivial. Also es ist echt schwierig, von einem Dritten eine Auskunft zu bekommen. Ich frage ja einen unbekannten Dritten für mich, sag mal, wer ist zuständig? Und der sagt, Ich nicht, da drüben der. Und den nächsten frage ich, was ist das? Und ich nicht zuständig, musst du mal da drüben hingehen. Da wird man von Pontius zu Pilatus geschickt. Und hinterher muss man noch wissen, ob man das Richtige erfahren hat, ob man nicht an irgendeiner Stelle falsch abgebogen ist. Und das ist ein Problem. Ja. Also das heißt, man hat ein System, was sehr schön skaliert, weil es eben sehr schön verteilt ist. Aber wie kriege ich raus, ob ich die richtigen Leute frage? Beziehungsweise, selbst wenn ich nicht die richtigen Leute frage, dass ich die richtigen Antworten kriege. Das ist ja durchaus spannend. Und das ist genau die Geburtsstunde von DNSSEC, wo man dann gesagt hat, man müsste das Ganze sicher machen.
Ja. Und Geburtsstunde, hast du vorhin gesagt, war ungefähr 96, oder?
Ja, ja, Frühjahr 96. Ja,
okay.
Also eben noch in der Hand von dem Herrn Postel.
Was heißt in der Hand? Ja, er hat die Papiere durchgereicht. Nein, er hat sich nie eingemischt. Das ist eben das Großartige an ihm. Er hat da wirklich Protokoll geführt, im echten Sinne Schriftführer gemacht und wirklich nur gesagt, okay, wir haben hier, beziehungsweise wenn jemand Dokumente eingereicht hat, einen neuen RFC, also ein neues Standarddokument eingereicht hat, von der Form her.
Okay.
Es gibt so ein paar Mindestanforderungen. Wer war's, warum, um was geht's? Genau. Inhaltsverzeichnis wäre nicht schlecht.
Should und must.
Aber die grundsätzlichen Dinge, dass das Ding halbwegs so aussieht, dass es jemand hinterher wieder lesen kann, dafür hat er gesorgt. Das ist also das, was wirklich richtig schön ist. Das hat richtig gut geklappt. Und ja, dann hat man angefangen, drüber nachzudenken, wie man das absichern kann. Das wirklich spannende Entwicklung, die da gelaufen sind.
Ich meine, so wenn ich an so die, gerade Mail-Kommunikation denke, das ist ja vergleichsweise trivial, da mache ich unter meine Mail eine Signatur drunter. Und natürlich gibt es auch noch ein paar Abhängigkeiten und die andere Seite prüft die dann und glaubt das oder glaubt das auch nie, je nachdem.
Was verstehst du unter Signatur?
Also was anderes als du. Also.
Ja, ich meine, ich denke jetzt an das Informationsdienste- und Telekommunikationsgesetz aus dem Jahre 1998. Mhm. Da gibt es also die Einführung des Begriffes der Textform. Mhm. Das erwartet, dass du unter deine E-Mail drunter schreibst deinen Namen und damit ist es ein rechtlich gültiges Dokument.
Okay.
Ja. Rechtslage seit auch schon wieder fast
16
Jahre. Über eine Dekade. Ne?
Ist das Gesetz noch in der Form gültig?
Ja, klar.
Und ich glaube, es gab ja doch das Signaturgesetz, was irgendwie so im 2000 rum.
Ja, das wurde da reformiert, aber die eigentliche Einführung der Textform ist so geblieben und die hat natürlich auch ihren Auswertungsbereich. Also wenn du deinen Namen unter die E-Mail schreibst, also einfach so hinschreibst, dass du eben Jens Kubitz hier bist, dann kannst du auf die Art und Weise zum Beispiel deinen Pachtvertrag beim Kleingarten kündigen. Da gibt es also richtige Geltungsbereiche für die Textform.
Okay, was ist, wenn ich da, oder wenn du Jens Kubitz hier drunter schreibst oder ich Lutz der Nagel?
Da mache ich mich strafbar.
Okay, alles klar, ich verstehe.
Im juristischen Sinne ist das natürlich eine Urkundenfälschung.
Okay.
Dass du natürlich deinen Pachtkarten dabei verlierst und mir niemand was nachweisen kann, ist ein völlig anderes Problem. Das ist juristisch gesehen völlig irrelevant.
Und betrifft das dann auch juristische Personen? Also kann ich da reinschreiben, ich bin Example.GmbH, Example GmbH, Geschäftsführer so und so, HRB, Nummer, Blafasel.
Also die Impressumspflicht ist wieder ein anderes Thema.
Ja, ich
aber rein, nicht, also rein prinzipiell Textform. Da möchte ich keine Auskunft drüber geben. Da gab es im Jahre, da gab's im Jahre 1934 ein Gesetz, das den jüdischen Rechtsanwälten versucht hat, die Grundlage ihrer Existenz zu entziehen. Die hatten ja sowieso Berufsverbot bekommen und sie haben es aber trotzdem gemacht. Sie sind einfach hingegangen und haben gesagt, wir sind Steuerberater, wir sind Rechtsanwälte. Wir haben einen Kundenstamm, die kommen zu uns und die fragen uns, jetzt dürfen wir das nicht mehr offiziell, dann machen wir es eben inoffiziell. Und da ist das sogenannte Rechtsberatungsgesetz entstanden, das also verbietet, dass jemand eine Rechtsauskunft tätigt, wenn er dafür nicht die entsprechende Befugnis hat. Und nachdem also dann das Dritte Reich vorbei war, hat die Rechtsanwaltskammer und die Vertretung der Steuerberater dafür gesorgt, dass das Gesetz nicht abgeschafft wurde. So, dass wir das heute noch haben und wenn ich jetzt irgendwelche rechtlichen Auskünfte geben wollte, würde ich mich einfach strafbar machen.
Okay. Ja, es achso, ja, genau, wir waren bei Signaturen, das war eigentlich der Ausgangspunkt. Genau.
Genau.
Also was ich noch sagen wollte, dass Also es, je nachdem, was für eine Art von Signatur man verwendet, desto kompliziert kann es halt unter Umständen werden. Also ich denke, das ist auch das, was so ein bisschen jetzt bei dir mit rausgab, dass man nicht einfach irgendwo mal seinen Domainnamen irgendwie elektronisch unterschreiben kann und dann passt das schon, vermute ich.
Ja, das ist ein großes Problem. Also das größte Problem besteht, genau wie wenn du sagst, du unterschreibst jetzt elektronisch deine E-Mail. Du nimmst also irgendwie ein Schlüsselpaar, irgendwelche großen langen Zahlen, machst damit irgendeine komplizierte mathematische Operation, die man hoffentlich nicht rückwärts ausführen kann. Und das Ergebnis dieser Operation ist für einen Dritten nachvollziehbar, dass er also prüfen kann, dass das Ergebnis stimmt, aber er kann nicht das Ergebnis fälschen. Das ist ja das Geheimnis der digitalen Signatur im Endeffekt. Dass man glaubt, dass die Mathematik das so sauber hinkriegt und bisher hat eben noch keiner den Gegenbeweis gebracht. Und auf der Basis funktioniert das. Das große Problem besteht darin, dass wenn du das mit mir machst, das heißt, ich bekomme von dir eine unterschriebene E-Mail, dann kann ich das prüfen, weil ich habe deinen öffentlichen Schlüssel. Mhm. Ich bin in der Lage, mit diesem Schlüssel zu prüfen. Ja. Das Problem habe ich im großen Maßstab in einer Situation, wo ich nicht mehr sagen kann, wo kriege ich den Schlüssel her? Weil wenn mir jemand sagt, wissen Sie was, gehen Sie mal in die Abteilung, was weiß ich, in den Bereich Theologie der Uni Jena und da können Sie sich die Sachen abholen, die zum Informationen zum Thema Gott stattfinden oder sowas, dann kann man da zwar hingehen und Unterlagen bekommen und dann kommt man hin und sagt, ja, ich hätte das gerne auch nur unterschrieben, also in irgendeiner Form elektronisch signiert. Ja, haben wir auch gemacht. Da ist eine Unterschrift dran. Und wo kriege ich den öffentlichen Schlüssel her? Und dann kriegen sie auch von uns. Das ist dann, ich habe dann keinen vertrauenswürdigen Kanal, wo ich die Sachen prüfen kann, die ich da bekomme. Ich brauche also, und das ist das große Problem beim DNS, ich brauche irgendjemanden, der mir bestätigt, dass der Schlüssel zu der Domain gehört. Und das kann eigentlich nur eine Etage weiter oben erfolgen. Das heißt, dort, wo die DENIC sitzt, die sagt, da drüben, der ist zuständig, dann soll sie auch gleich sagen, da drüben, der ist zuständig und das ist ein öffentlicher Schlüssel. Und so hat man das 96 auch angelegt.
Aber habe ich dann das Problem nicht nur eine Ebene weiter nach oben verschoben?
Ja.
Also, okay.
Man hat es sogar noch viel schlimmer verschoben, weil wenn man hingeht und sagt, bei der Delegierung sage ich nicht nur, da drüben ist der jetzt auskunftsfähig, sondern hier sind auch die Sachen, die du prüfen musst, um rauszubekommen, ob das wirklich der Richtige ist. Was passiert denn mit den Leuten, die nicht in der Lage sind, zu unterschreiben? Als man damals DNSSEC entworfen hat, hat man sich hingestellt und hat gesagt, naja, halbes, war vielleicht ein Dreivierteljahr, bis es weltweit ausgerollt ist. Klassische Technikerdenker. Das sieht gut aus, das machen alle. Und das ist ein Problem gewesen, weil es hat dann hinterher keiner gemacht. Somit konnte auch niemand weiter oben, also in den größeren Organisationen hingehen und sagen, wir führen DNSSEC bei uns ein, weil wir haben ja gar kein Schlüsselmaterial von den darunterliegenden. Wie sollen wir das denn machen? Wir können also nicht mehr unsere Zone in irgendeiner Form schützen, weil wir dann die Schlüssel von allen Unterzonen eintragen müssen, das kriegen wir aber nicht. Und das hat dann fast 10 Jahre gedauert, bis man das Protokoll umgestrickt hat, dass man von diesem Paradigma weggekommen ist, was uns also wirklich ernsthaft zurückgeworfen hat im Bereich DNSSEC, weil es halt, man konnte es einfach nicht umsetzen, so wie es geplant war. Die haben alle nicht mitgemacht. Also es war einfach ganz furchtbar. Und jetzt mit dem, ich sag mal, neuen Entwurf, der auch schon wieder über Jahre alt ist, da ist es dann so, dass man einfach sagt, pass auf, hier ist die Delegation, da drüben kannst du nachgucken. Und zusätzlich kann ich dir die Info geben, wenn du dort einen Schlüssel von dort bekommst, den kannst du auf die und Weise prüfen. Das ist dann also viel einfacher, man hat das sauber getrennt und hat dann also Teilinformationen nach oben verlegt. Jetzt kommt die große Frage, wo ist die Wurzel? Ne? Wenn ich also immer eine Etage weiter runtergehe und sage, gut, dann habe ich den, dann habe ich den, dann habe ich den. Irgendwann bin ich ja am Kern angelangt. Ne? Und der Kern, ja, wer ist der Kern? Ne? Diejenigen, die ganz am Anfang sitzen und Domainnamen vergeben. Das ist politisch gesehen die ICANN.
Ja.
Also hat sich die ICANN hingesetzt und hat gesagt, wir sind diejenigen, die den ultimativen zentralen Schlüssel verwalten müssen. Wollen wir das? Und wenn ja, wie wollen wir das tun? Weil dieser Schlüssel wird bekannt gegeben, der öffentliche Teil davon, sodass alle prüfen können. Und er wird dann in Milliarden von Rechnern, in Millionen von irgendwelchen Geräten, die niemand mehr anfassen wird, die auf irgendwelchen Schreibtischen stehen, die in irgendwelchen Autos verbaut sind, werden die Dinger hart reinkodiert und die wird niemand mehr ändern. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Schlüssel habe, den kann ich nicht mehr ändern. Oder vielleicht doch. Das ist eine schwere Entscheidung, die man damals treffen musste. Und die nächste große Frage ist, wer kriegt den in die Hand? Und man hat sich entschlossen, ihm niemanden in die Hand zu geben und ihn selber nicht zu haben.
Es sind ein paar erstaunte Gesichter hier im Studio. Was heißt das? Also, wie kann den niemand haben und er trotzdem existieren?
Es gibt in der Kryptographie Methoden, ein Geheimnis zu teilen. Und genau das hat man an der Stelle getan. Man hat also erstmal dafür gesorgt, dass man sagt, es gibt zwei Dinge, die dabei zu tun sind. Das eine ist der Schlüssel, der den zentralen Ankerpunkt der ganzen Internetwelt darstellen soll. Der ist besonders zu behandeln. Mhm. Und wir benutzen den Schlüssel nur, um eine andere Stelle zu autorisieren, nämlich ihnen einen Schlüssel zu geben, mit dem sie dann die tägliche Arbeit machen können. Die Frage ist, wie lange sollen die das dürfen? Und da hat man gesagt, na gut, das machen wir für ein halbes Jahr.
Okay.
Und damit das sauber klappt, müssen wir alle Vierteljahre diesen Vertrag für ein halbes Jahr verlängern, sodass, falls wir zeitliche Probleme kriegen, dass wir 3 Monate Zeit haben, das Problem zu lösen, bevor wir in ernsthafte Schwierigkeiten kommen. Und ernsthafte Schwierigkeiten meine ich ernsthafte Schwierigkeiten. Ja. Ich hatte das nämlich mir selber, ich habe bevor das also zentral ausgerollt wurde, mal bei uns in der Firma einfach hingegangen und gesagt, okay, ich probiere das mal aus mit DNSSEC. Mhm. Also richtig runter bis zur Wurzel, ich mache meine eigene Wurzel. Mhm. Und mir sind da tatsächlich irgendwann an einem 26.12. abends irgendwelche von diesen Signaturen ausgelaufen, zeitlich. Also die waren dann ungültig. Mhm. Das Ergebnis davon war, dass nichts mehr ging. Man war also nicht mehr in der Lage, ein Gerät irgendwie anzusprechen. Keins hat mehr reagiert, es hat keinen mehr reingelassen. Der hat also dann nicht nur gesagt, ich kenne dich nicht, sondern hier geht gar nichts mehr. Weil ich weiß nicht mehr, es gibt kein DNS, wir wissen nicht mehr, wo die Route ist, wir haben keine Ahnung mehr davon, die Wurzel ist weg, wir sind unsere festen Felsen beraubt, auf denen wir bisher gebaut haben, das ist alles tot. Und genau diese Situation im globalen Maßstab, die möchte man natürlich nicht haben.
Ja.
Deswegen muss man also wirklich sehr vorsichtig sein und hat also gesagt, alle Vierteljahre wird erneuert, alle halbe Jahre gilt der Vertrag. Das heißt, wenn irgendjemand Scheiße baut und ganz groben Unsinn macht, dann kann man ihm spätestens nach einem halben Jahr aus diesem Vertrag rauszerren. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und dann ist die Frage, wie verteilt man den Schlüssel und wie sorgt man dafür, dass man wirklich innerhalb von 3 Monaten in der Lage ist, weiterzuarbeiten.
Wie lange hast du damals gebraucht, um das wieder hinzuziehen?
Die Hauptzeit bestand daran, aufs Fahrrad zu steigen und in die Stadt zu fahren. Also insgesamt waren da 2 Stunden später wieder alles in Ordnung, aber das funktioniert natürlich nicht weltweit.
Ja,
also jetzt kommen wir mal genau zu den Fällen, was passiert in solchen Fällen weltweit. Also der erste Punkt ist, man muss regelmäßig alle Vierteljahre was tun. Dazu braucht man Technik. Egal wie man es aufbaut, man braucht Technik. Und Technik kann kaputt gehen. Das heißt, wir brauchen mindestens die Technik doppelt. Was man also gemacht hat, man hat ein Rechenzentrum an der Ostküste der USA und eins an der Westküste der USA gebaut. Okay. Ist einfach weit genug auseinander. In jedem dieser Rechenzentren ist man in der Lage, einen neuen Vertrag für ein halbes Jahr abzuschließen. Die sind für nichts anderes da.
Okay.
Und der eigentliche interessante Punkt ist, wie man den Schlüssel dahin bekommt. Das Gebäude ist da, die Technik ist da, aber der Schlüssel ist nicht da, mit dem man das tun kann. Man hat also weltweit Leute gesucht, insgesamt 7 Stück für jeden Standort, die eine Chipkarte bekommen, die sie bei sich zu tragen haben. Und wenn 5 von diesen 7 Leuten es schaffen, gemeinsam zusammenzukommen, dann sind sie in der Lage, eine Vertragsverlängerung auszuführen, also eine neue Signatur zu erstellen. Dazu gab es eine Ausschreibung. Man hat also Freiwillige gesucht, die das tun, weil wer soll das bezahlen? Ich meine, dahin und du verpflichtest dich dann also, die Anforderung war also, man muss jedes Mal, also muss mindestens zweimal im Jahr entweder an der Ost- oder Westküste auftauchen, je nachdem, wo man eingeteilt ist. Und wenn man es nicht schafft, dann schafft man es eben nicht. Dafür sind es ja dann 5 von 7. Und auf die Art und natürlich das Ganze, damit also keine Frage auftritt, ob da jemand gezwungen wird oder sowas, keinerlei finanzielle Unterstützung, alles auf eigene Kosten. Und man möchte bitte weltweit da gute Verteilung haben.
Ja.
Spannend, ne?
Ja.
Wer hat schon immer Zeit, also zweimal im Jahr in die USA zu fliegen? Und vor allem das Geld dafür. Was interessanter ist, ist, was passiert denn in dem Falle, wenn man, die Leute sind ja namentlich bekannt, die das machen. Was passiert denn in dem Falle, dass diese Leute in irgendeiner Form daran gehindert werden? Oder noch schlimmer, was passiert denn, wenn die beiden Rechenzentren nicht mehr funktionieren?
Gibt es ein Backup-Rechenzentrum?
Nein. Aber man kann eins bauen.
Okay.
In einem Vierteljahr. Und um ein Backup-Rechenzentrum zu bauen, also zu sagen, ich bin in der Lage, auf der grünen Wiese wieder von frischen anzufangen, brauche ich natürlich wesentlich mehr Informationen als das, was wir da bisher haben. Und dafür gibt es eine Gruppe von 7 Leuten, von denen 5 zusammenkommen müssen, damit sie ein Backup-Rechenzentrum bauen können.
Cool.
Das sind die sogenannten Recovery-Leute. Und die haben ganz anderes, die brauchen nämlich gar nicht reisen.
Ja.
Weil das braucht man eben nicht. Aber deren Aufgabe besteht, also vertragliche Aufgabe besteht darin, wenn die ICANN anruft, dann hat man 2 Tage Zeit, an einem von der ICANN genannten Ort aufzukreuzen auf eigene Kosten. Egal wo. Egal wie. Das ist die Anforderung.
Okay.
Und natürlich soll man seine Karte nicht verlieren.
Ja.
Das ist also, und für den Posten hatte ich mich dann beworben und habe aber dann gegen jemanden von der Telekom verloren. Das ist schon spannend, wenn man sieht, was da abläuft.
Ja. Und wird diese Recovery-Prozedur irgendwie auch getestet?
Ja.
Okay.
Das heißt, aber natürlich nur an Orten, wo sowieso schon alle kommen, dass man also nicht spontan da was machen muss. Aber vom Grundsatz her ist das natürlich ein schönes Schema.
Ja.
Was interessanter ist jetzt der Punkt, ich hatte gesagt, diese Schlüssel könnten ja hartcodiert sein.
Genau.
Wäre doof. Mhm. Wenn die nicht hartcodiert sein sollen, wenn diese zentralen Wurzelschlüssel gewechselt werden sollen, dann muss das auch geübt werden. Und wenn man das vergisst, am Anfang zu üben, dann kann man es hinterher nicht mehr üben, weil alle glauben, sie wären fest. Mhm. Uns steht also jetzt ins Haus, den ersten großen Schlüsselwechsel zu machen für die Route. Keiner weiß, was passiert. Mhm. Wir hätten das letztes Jahr schon machen sollen, aber wir haben es nicht getraut.
Was heißt, also was vom Zeitraum her? Also wann wird es ungefähr passieren, wenn es denn?
Es wird im Sommer passieren, hoffen wir.
Okay.
Und vom Zeitraum her, also so ein Schlüsselwechsel wird ungefähr ein Jahr dauern.
Okay.
Also mit richtig viel Zeit. Es werden 2 Schlüsselpaare geben und dann auch die Möglichkeit, alle Geräte sollen in der Lage sein zu erkennen, dass wenn ein zweiter Schlüssel unterwegs ist und es gibt Signalisierungsmechanismen, dass sie vollautomatisch erkennen können. Da ist was Neues, das Alte wird demnächst ungültig, was in dem Fall Monate heißt, sodass man ganz am Ende sagen kann, okay, jetzt haben es auch wirklich alle mitgekriegt und das erfolgt dann in Phasen im Bereich von halb Jahr, bis dann irgendwann nach einem Jahr alles durch ist und wir ein neues Schlüsselpaar haben.
Was heißt jetzt neues Schlüsselpaar, dass die Endgeräte darüber in Kenntnis gelangt sind?
Ja, das ist genau das Problem.
Okay,
das heißt eine lange Zeitraum. Und alle Endgeräte haben also die entsprechenden Normen, den RFC 15111 zu erfüllen, wo drin steht, wie dieser Wechselprozess vollautomatisiert zu erfüllen ist. Und wenn sie es nicht tun, werden sie es nächstes Jahr merken.
Okay. Das heißt, man wird wahrscheinlich nächstes Jahr etliche Geräte oder was oder ganz und gar Rechner finden, die wechseln.
Dann nicht mehr richtig arbeiten können, ja. Mhm. Das ist das wirklich Spannende daran. Und das Problem ist eben, dass man es wirklich frühzeitig machen muss, dass die Gerätehersteller sich dran gewöhnen.
Ja.
Nicht, dass dann Geräte draußen sind, die seit 20 Jahren dort tun und laufen und man dann plötzlich feststellt, doch eine dumme Idee, das im Moment zu machen.
Mhm.
Weil wir merken jetzt schon, dass nach 5 Jahren es schon schwierig ist, in irgendeiner Form überhaupt anzufangen.
Ja. Und wie lange wird dieser halbjährliche Wechselprozess gemacht? Also
Also ich gehe mal davon aus, es gibt noch keine fertigen Regeln dafür, aber ich gehe mal davon aus, dass wir so im Zeitraum alle 5 oder 6 Jahre mal einen Root-Schlüsselwechsel haben werden.
Okay.
Und jedes Mal mit einer Laufzeit von einem Jahr, bis es durch ist. Also das ist ein sehr gemütlicher Prozess.
Okay.
Also wenn es dann im Prinzip die Technik regelt.
Es geht eigentlich vollautomatisch, aber man muss es eben auch tun. Und da es eben sehr viele Geräte betrifft und sehr viele Hersteller betrifft, müssen die alle das hart lernen.
Aber ich meine, wir haben ja jetzt über die Root-Zone sozusagen gesprochen, die ihre Schlüssel wechselt. Wie ist es denn mit DE oder mit INT? Müssen die auch ihre Schlüssel wechseln? Oder?
Die dürfen ihre Schlüssel natürlich auch wechseln, machen sie auch regelmäßig. Und das ist aber relativ einfach, weil man braucht einfach nur eine Etage weiter oben oder einen Baum weiter runter, Bescheid zu sagen, du, es gibt demnächst einen neuen Schlüssel. Sag mal an, dass wir demnächst mit folgenden Angaben kommen werden. Und damit ist es natürlich ohne Probleme möglich, weil bei jeder Delegierungsanfrage wird dann gesagt, du, es gibt möglicherweise 2 Methoden, wie du das prüfen kannst. Und das lässt man dann eben ein paar Wochen stehen und irgendwann ist der Wechsel vollzogen. Da braucht man niemand weiterfragen.
Ja. Das heißt, die DENIC muss nicht keine 2 Rechenzentren irgendwie in Süd- und Norddeutschland betreiben und aus jedem Bundesland ein paar Leute rekrutieren und so weiter und so fort.
Das ist nicht nötig, nein.
Okay.
Das machen sie auch nicht.
Weil ich meine, letztlich würde das ja auch heißen, dass am Ende, wenn ich irgendwie für meine kleine Domain Mailserver betreibe, dass ich vielleicht dann auch diesen Aufwand hätte, weil, also wenn es sich das sozusagen äquivalent nach unten überträgt.
Naja, das Problem ist also, solange ich jemanden habe, der mir sagt, du, ich kann dir bestätigen, dass das dein neues Schlüsselmaterial ist, ist das natürlich für mich völlig einfach, weil dann kann ich die Verantwortung ablegen und das ist bei dem beim allerletzten Wurzelschlüssel natürlich ein Riesenproblem, weil das dort nicht mehr möglich ist. Ich habe niemanden mehr, an den ich mich wenden kann. Ich habe also einen Root-Schlüssel, den ich im Endeffekt in dem Jahr in die Zeitung drucken muss, den ich in allen möglichen Fachzeitungen bekannt geben muss und sagen muss, das ist das neue Ding, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Und das ist natürlich ein völlig anderer Prozess, als wenn ich nur einem Bescheid sagen muss, du mach mal einen Eintrag, änder mal.
Also ich habe trotzdem noch ein paar Fragen, die mir so gerade im Gehirn rumschweben. Ich würde aber gerne trotzdem an der Stelle ein bisschen Musik kurz einspielen, damit wir unsere Stimmen mal wieder regenerieren können. Ihr könnt eure Gehirne draußen regenerieren. Und der Jörg hat wieder ein bisschen was rausgesucht. Die Gruppe heißt Kopenhagen, wenn ich das hier richtig interpretiere. Titel heißt Figures in Motion. Ja, viel Spaß beim Anhören.
Red.
Ja, wir haben jetzt schon fast eine ganze Stunde hier erzählt, haben uns also so langsam vorgekämpft von der grundsätzlichen Information, was eigentlich DNS ist. Also Lutz hatte einige spannende Geschichten aus den Urzeiten, aus der Urzeit des Internets von John Postel, der da in seinem Büro saß und Indomains registriert hat. Und ja, Lutz hat uns dann auch so ein bisschen das Problem nahegebracht, anhand dieser Router, die da in Mexiko aufgebrochen worden sind, und hat dann ja so jetzt ein bisschen erklärt, wie das DNS-Sig funktioniert. Und Jörg hat eine kleine Frage, und ich habe auch eine ganze Handvoll von Fragen, aber ich würde jetzt Jörg einfach mal einen Vortritt dazu lassen.
Ja, wir waren im Prinzip jetzt nur noch mal von den Grundlagen her, weil du vorhin sprachst, es sind vorwiegend, also es sind anfangs alles Länderdomains gewesen. Woher kommt denn die COM?
Die gab es auch am Anfang schon mal. Also angefangen, so ein bisschen generischen Kram zu machen.
Ach so.
Also es sind alles sehr früher Com, Edu. Ja. Die US-Domain war eigentlich ja vorgesehen dafür, aber da hat sich einfach keiner dran gehalten. Also genau genommen sind die Länder-Domains relativ spät gekommen. Die ersten Domains waren dann eben .u, UCSB oder sowas, also Universität Kalifornien, Santa Barbara oder sowas, was man als Top-Level genommen hat. Ja, man hatte ja einfach, man braucht ja nur eine Struktur zu sagen, das ist der da drüben. Und was will man machen, wenn man da irgendwie sich eigentlich an der Kaffeetafel auch treffen kann, um die Absprachen zu treffen. Das dann mit dem Länderdomain kam dann einfach, weil hat sich angeboten als Strukturinformation, und einige meinten, naja, also Internet ist eh nichts Großes. Ob sich das mal wirklich ausbreitet, ist eine gute Frage. Es reicht, wenn man da ein bisschen für die Organisation.org macht und ein bisschen für Netzbetrieb.net, und das war es dann eigentlich schon.
Dann ist alles erschlagen.
Ja. Aber es gab doch mal eine DDR-Domain.
Ja, .dd.
Also könnte man die noch reservieren? Gibt es da jemanden, der das als Registrator unterwegs ist?
Nein, die wurde auch nie delegiert. Okay. Also sie existierte, aber sie war also nie ausgerollt im echten Sinne. Die wäre auch nicht registrierbar im Moment, weil sie eben bereits von der entsprechenden ISO, der auch Standardisierungsorganisation, die sich um die Länderkürzel kümmert, eben auch geblockt ist.
Okay.
Nach wie vor als Altdomain.
Also was ich an der Stelle noch ganz interessant fand, ist, was eine Tatsache, die mir so beim Tor-Projekt aufgefallen ist, da gibt es, also bei so Anonymisierungssoftware Tor, gibt es sogenannte Hidden Services, die halt von der Idee her versteckt sind und die so eine Art Hash-Summe als Domainnamen kriegen, und man hat dann .onion da hinten dran gehangen.
Ja.
Und dieser ganze Icon-Prozess stellt dann auch die Frage, muss man jetzt irgendwie ein paar tausend Euro in die Hand nehmen?
Nein, also für die .onion braucht ihr keine tausend Euro in die Hand zu nehmen. Schlicht und ergreifend deswegen, weil er auf einer Blockliste steht. Also Dinge, die im aktiven Gebrauch sind, sind nicht neu registrierbar.
Okay. Ja, und es ist also mittlerweile auch so, dass es gibt für .onion, .itop und .gnunet also quasi so einen Antrag, die als da kennst du dich wahrscheinlich besser, aber sag mal, als so eine Art Spezialdomains.
Als Community-Domain ist
ja
billiger.
Genau, ja.
Ist billiger, ja.
Ja.
Also es wäre natürlich schön, wenn die Dinge, die, wo man einfach die Reservierung erstmal den Finger drauf gelegt hat, gesagt, das benutzt schon jemand, das sind praktisch Altlasten. Wenn ihr die offiziell haben wollt, dann habt ihr da ein Vortrittsrecht, dann kann man das natürlich durchführen, aber man darf nicht vergessen, die Prozeduren sind mittlerweile also so, dass es wirklich ins Geld geht. Mhm. Also wer so eine neue Top-Level-Domain haben will, vorhin hat es gesagt, Punkt Vermögensberater oder was ist da so alles auftritt. Wir reden da in der Größenordnung die Investitionssummen, die man da in die Hand nehmen muss, um so eine Top-Level-Domain durchzubekommen und betreiben zu können, Größenordnung 10 Millionen Euro. Also das ist das, was die ICANN auch verlangt. Man muss die Domain mindestens 10 Jahre betreiben können, um eine Domain ein Jahr betreiben zu können mit den Anforderungen, die die ICANN so stellt an Verfügbarkeit und Bereitschaft, schon allein an Personalkosten, die da anfallen, ist man gut und gerne im Jahr bei 1 Million. Und den anderen Teil, da kommt eben noch der ganze Verwaltungsoverhead dazu, der Beantragungsprozess, wo es dann nochmal so irgendwo im Bereich einige 100.000 landet, wenn man Glück hat.
Okay. Das ist ein sportlicher Preis.
Ja, also sobald jemand Einspruch einlegt, dann muss man auf eigene Kosten, der Antragsteller muss dann also das Einspruchsverfahren bezahlen. Mhm. Also die entsprechenden Gutachter, die entsprechenden Leute, die sich das angucken. Okay. Das geht ja durch viele Gremien durch. Also ein neuer Domainname, der hinten eingefügt werden soll, der muss erstmal geprüft werden, ist er denn überhaupt international verträglich? Gibt es da irgendwelche Dinge, die, wirkt es in irgendeinem Land beleidigend? Das können ja Formulierungen sein, die in anderen Sprachen also doch Bedeutung haben, die man vielleicht nicht haben will. Dann ist es durchaus möglich, dass da jemand hingeht und sagt, möchte ich nicht haben. Wir haben also solche Aktionen durchaus schon gehabt, wo dann jemand gesagt hat, dieses Top-Level-Domain soll es nicht geben, aus ethischen Gründen zum Beispiel. Also die .xxx für erotische und pornografische Inhalte, da gab es also ganz massiven Widerstand quer durch, also da haben sich Koalitionen dagegen und dafür gebildet, die sich sonst nicht mal im gleichen Gebäude aufhalten würden. Also wirklich sehr, sehr erstaunlich. Also da können die christlichen Fundamentalisten zusammen mit den Pornodarstellern, also wirklich mit großbusigen Frauen, irgendwelche Leute in irgendwelchen verschleiernden Gewändern, stellen sich da nebeneinander und protestieren gegen die Domain. Das ist total großartig. Also.
Wobei, also die Domain habe ich mir eigentlich immer gewünscht, weil also ich hätte dann gerne den Namen xxx.xxx mit der E-Mail-Adresse xxx und so weiter.
Das, ja, kann man haben,
klingt
ja.
Halt sehr schön.
Das Problem an der Domain ist was anderes. Man muss immer ganz dabei berücksichtigen, warum, also gerade an der Stelle die Frage, wenn man also eine Domain hat, die speziell für den Bereich der Pornoindustrie ist, warum protestiert die Pornoindustrie dagegen?
Weil man die leichter sperren kann.
Ja, genau. Weil man sie leichter sperren kann, genau. Wenn man also alles praktisch in einem Bereich abschiebt, hat man eine gute Möglichkeit zu sagen, gut, dann kann man den Bereich, wenn man es einmal einen Zaun drum gemacht hat, kann man ihn noch zumachen. Und genau da liegt auch ein großes Risiko. In solchen Fällen muss ich also ernsthaft überlegen, was man da tun will.
Ja. Aber es ist ja auch keine Pflicht. Wäre das eine Pflicht gewesen, dass dann jegliche Porno- und Erotikangebote dann eine XXX-Domain haben?
Das war von einigen Ländern vorgesehen worden, ja.
Ach so.
Okay. Alles klar. Weil ich meine, jetzt kann ich auch eine .org-Domain mir holen, ohne dass ich jetzt irgendwie nachweisen muss, dass ich eine Organisation in einer Art und Weise bin.
Ja, seit ungefähr 20 Jahren kann man das tun, ja. Vorher war das echt notwendig.
Ja. Ja. Und auch vom Netz?
Auch .net, es gibt keine Einschränkung dort.
Nee, mehr. Aber früher war vorher wirklich vorgesehen,
dass das für die... Du musstest also in irgendeiner Form mit Netzwerk zu tun haben. Schlicht und ergreifend, wenn das über den Tisch von einer Person geht, die einfach wissen will, was sie da gerade tut, dann stellt die so dumme Fragen. Ja. Also so sind wir beispielsweise hier in Thüringen zu tour.de gekommen. Das ist, also es gab, als das Ganze noch bei Xlink lag bei der Uni Karlsruhe, da gab es das Problem tatsächlich, dass die gesagt haben, wir halten erstmal alle Namen frei, die mit Ländern zu tun haben. Es könnte ja irgendwann mal sein, dass die Gemeinden, dass die Länder, die Bundesländer der Meinung sind, dass sie Internet machen wollen. Und dann wollen die vielleicht solche Namen haben. Und dann hat man also beispielsweise unseren Bekannten an der Ostseeküste gesagt, geht doch mal in der Vergangenheit zurück. Da werden sie doch irgendetwas finden, was für diese Gegend typisch ist. Die haben dann obotrit.de angemeldet, weil irgendwann in 900 vor Christus da die Obotriten durchgelandet sind. Und das hat man uns auch gesagt, geht doch mal in die Vergangenheit zurück. Und da hatten wir noch unseren lieben Erik Heinz hier aus Jena. Er hat gesagt, gut, kein Problem, in die Vergangenheit gehe ich zurück. Wir haben 142 Kleinstaaten, ich stelle 142 Domain-Anträge. Am selben Nachmittag hatten wir tour.de. Es hat also durchaus seinen Vorteil, in der Geschichte zurückzugehen.
Genau. Ich meine, was ich jetzt noch gerade überlegt habe, um nochmal ganz kurz auf diese Pornoseiten-Leute da zurückzukommen, man kann das ja auch durchaus als eine Information auskleiden, sein Angebot, und dann könnte man vielleicht ja noch mit einer Infodomain argumentieren, beziehungsweise muss dann den Registrar fragen, warum kriege ich jetzt keine Info, obwohl ich ja hier ein Informationsangebot habe.
Weiterbildungsangebot.
Ich glaube, da unterschätzt man die Regulierungswut
der
Politik, wenn man also versucht, da auf irgendwelche Tricks auszuweichen. Nein, das ist ein ernsthaftes Problem tatsächlich, wenn also Namen als Ghetto missbraucht werden. Das ist also durchaus schwierig.
Ja, und du hattest ja vor der Pause, also als du so ein bisschen erklärt hast, was DNS eigentlich ist, und so auch erklärt, dass das quasi, dass man da beliebige Informationen reinlegen kann. Also angefangen, wie ist diese IP-Adresse, über wo schicke ich meine Mails hin? Du hast gesagt, man kann da Telefonnummern hinterlegen, man kann beliebige Texte hinterlegen. Also könnte ich jetzt sozusagen auch auf die Idee kommen, die komplette Organisationsstruktur meiner Firma da zu hinterlegen? Also könnte ja Also Frage, geht das, dass ich sage, okay, Geschäftsführer ist der und der, Prokura hat der und der?
Könnte man sowas ja, natürlich. Und man kann das auch weiter verteilen. Man kann ja die Organisationsstruktur im DNS als mit Unterdomains machen, sodass man dann also sagen kann, eure Abteilung kümmert sich selber um ihren Kram.
Also könnte ich ja sozusagen auch das DNS-Sec dann dazu nutzen, um so eine Art nach außen wirksames Telefonbuch oder Informationsverzeichnis wirklich zu nutzen.
Richtig, das wird tatsächlich gemacht. Das sind also die entsprechenden Einträge heißen NAR-Pointer. Man kann also dort nicht nur sagen, dieser Name hat irgendwelche Erreichbarkeit, sondern man kann dann auch sagen, wie erreichbar ist. Also die Erreichbarkeit ist zum Beispiel primär zu versuchen zu erreichen per E-Mail mit folgender E-Mail-Adresse. Beziehungsweise, wenn es dringend ist, kann man auch mal dieses Telefon anrufen, beziehungsweise einen Fax schicken und das kann man alles hinterlegen. Das sind also fertig genormte Verfahren. Damit können auch unheimlich viele Geräte umgehen, erstaunlicherweise. Dass man also wirklich hingehen kann und sagen, ich will die Person erreichen und der schlägt einem dann vor oder macht automatisiert die Wege durch. Und wenn man sagt, es ist aber wirklich dringend, dann kann man bis hin zur Handynummer eigentlich wirklich, wenn man das hinterlegt, alles ablegen. Man kann auch sagen, geh mal woanders hin oder so.
Welche Geräte wären das oder Programme? Also mir ist sowas, oder welche Organisationen nutzen das? Wer hat solche Einträge gesetzt? Beispielhaft ist es.
Also ich habe selber welche gesetzt, für mich natürlich. Interessant sind die Sachen, wenn man die nicht an den Namen hängt, weil man ja eigentlich nicht weiß, welchen Namen man ansprechen will, sondern in der Regel hat man das im Bereich der Telefonie. Ich habe also irgendein SIP-Telefon oder sowas und das muss jemanden anrufen. Da hat man eine Telefonnummer normalerweise. Nun kann man Folgendes machen, man kann im Telefon, es gibt eine E164.ARPA-Domain, das ist also, die ganzen ARPA-Domains sind für Rückwärtsauflösung, für Nummern auf Namensortierung, wo man als praktisch eine Inverssuche macht, da stehen die Telefonnummern drin. Man kann also die Telefonnummer jetzt hernehmen und sagen, gib mir mal die NAR-Pointer-Einträge dafür. Was ist das eigentlich? Wie erreiche ich diese Telefonnummer? Was ja eigentlich eine völlig sinnlose Frage ist, weil wenn ich ein Telefon habe und eine Telefonnummer eingebe, dann erwarte ich, dass das Telefon den anruft. Das tut es nicht mehr, sondern es guckt erstmal nach, habe ich einen Eintrag und da steht drin, wie ich ihn erreichen kann. Da steht also beispielsweise drin, der ist unter der Nummer im Moment nicht erreichbar, du kannst ihn aber auf der Nummer erreichen. Und wenn da keiner dran geht, dann kannst du ihn auf der Nummer probieren. Und wenn es dringend ist, kannst du die Nummer probieren. Oder du kannst dem Nutzer vorschlagen, eine E-Mail zu schicken an die Adresse. Und das können SIP-Geräte. Das heißt also, die Telefone, die sozusagen für die intelligenten Netze gemacht worden sind, die sind durchaus in der Lage, sowas abzufragen. Nicht alle, alle unterschiedlicher Art. Also was soll ein normales Telefon mit einer E-Mail-Adresse, aber grundsätzlich sind sie natürlich in der Lage, sowas zu tun. Und das ist natürlich spannend. Weil da kann man wirklich hingehen und sagen, ich pflege mein Telefonbuch. Man kann auch hingehen, was auch sehr interessant ist. Man kann sagen, wenn du mich erreichen willst, dann erreichst du mich unter folgender SIP-Adresse. Ich habe eine Telefonnummer und kriege ein SIP-Mapping. Das heißt, ich bin in der Lage zu sagen, wenn ich dieses Gerät über Internet anspreche im SIP-Protokoll und sage, ich möchte mit dem Nutzer so und so reden, dann bekomme ich eine Telefonverbindung. Dazu brauche ich aber keinen zentralen SIP-Provider mehr. Ich muss mein Telefon, wenn ich die Kontrolle über das DNS habe, für meine Rufnummer, muss ich mich nicht an irgendeinem Telefonprovider wenden, sondern kann sagen, okay, dann stelle ich mir meinen eigenen SIP-Server hin, einen Asterisk-Server oder sowas. Das ist meiner jetzt. Ich trage im DNS rein, wie ich zu erreichen bin. Und ich bezahle niemanden dafür, dass ich in irgendeiner Form Telefonen habe.
Die Frage, die sich für mich jetzt gleich anschließt, wie kriege ich das Recht, sozusagen über diese SIP-Nummern zu bestimmen? Also müsst ihr wieder zu ICANN gehen und sagen, hier...
Nein, das ist delegiert natürlich. Also es geht also, für unseren Bereich würde die Adresse von hinten her gelesen, APA E164 49, damit sind wir in Deutschland, 3641, schreibt man natürlich alles genau andersrum, aber egal. Ja. Und dann würde man nach Jena kommen und könnte dort seine Nummern drauf registrieren. Die Frage ist, wie kriegt man die da hin? Also wer ist die Registry für Deutschland? Wer den 4-9-Bereich verteilt? Und erstaunlicherweise ist es nicht die Telekom.
Okay.
Sondern die DENIC, weil die Ahnung von DNS hat. Und wenn man denen nachweist, dass man also über diese Telefonnummer verfügt, dann ist man also auch in der Lage, da die entsprechenden Einträge zu machen. Und das ist relativ einfach nachzuweisen, dass man über eine Telefonnummer verfügen kann.
Und wer unterschreibt denn diese ARPA-Domain? Wem gehört die? Ist das auch mit ICANN?
Die ARPA-Domain, ja. Also die ICANN ist selber keine technische Organisation. Sie macht Policy, das heißt, sie sorgt dafür, dass sie Regelwerke aufstellt, möglichst komplizierte Regelwerke, damit sich alle darin verheddern. Aber den eigentlichen technischen Betrieb, der ist zu delegieren. Den darf sie nicht selber machen. Das heißt, es muss für eine ganze technische Umsetzung eine andere Organisation geben, die von der ICANN kontrolliert wird. Und das ist im Moment die IANA, die International Association von
Names and Numbers.
Nee, eben nicht. Ach so. Das ist ICANN.
vergesse ich immer. Names and Numbers ist, glaube ich. Die verwaltet im Prinzip die gesamten, welche Protokollnummern sind in RFCs vergeben. Also alles, was irgendwo zentral Nummern, Aufnahmestellen, Vergabestellen hat, das wird bei der IANA verwaltet. Und wer die IANA betreibt, ist ja die nächste Frage. Es muss ja irgendjemand geben, der dieses Konstrukt dann hinterher betreibt. Beziehungsweise vielleicht heißt es dann auch nicht mehr IANA, wenn es jemand anders macht. Das wissen wir auch nicht, weil wir versuchen seit 2 Jahren einen neuen Vertrag zu bekommen für die IANA. Und es gelingt uns nicht, weil das Department of Commerce, also das Wirtschaftsministerium der USA, hat den Vertrag mit ICANN, einen Vertrag mit ICANN geschlossen, dass die ICANN das überhaupt tun darf, was sie da tut. Vorher gab es nur eine Vereinbarung, dass man sich so gegenseitig beschnuppert oder so, aber es gibt, also sie ist seit 3 Jahren in die Selbstständigkeit entlassen worden. Sie dachte wirklich eigenständig tätig werden. Aber eben beispielsweise der IANA-Vertrag ist noch nicht geklärt und der muss eben da auch noch rausgelöst werden aus der amerikanischen Regierung. Und das gelingt im Moment nicht, weil es gibt mehrere Bewerber, aber keiner gibt ein Angebot ab, was in irgendeiner Form befriedigend wäre und von allen Seiten akzeptabel wäre. Selbst IANA kann das nicht, ein Angebot abgeben. Sodass wir also jetzt im Moment immer mit jährlicher Verlängerung vom Oktober zu Oktober arbeiten, um einen neuen IANA-Vertrag. Wir werden sehen, ob dieses Jahr im Oktober entweder einen neuen Vertrag ordentlich bekommen oder ob wir da eine andere Organisation bekommen, die das betreibt, das wissen wir auch noch nicht. Ja, und die sagen dann als beispielsweise, die pflegen die Root-Zone, die pflegen, wer ist zuständig, die pflegen ARPA, die Delegation da drin, alles so lange, bis man in irgendeiner Form weiß, an wem man es übergeben kann, ist das alles momentan in der Verwaltung von der IANA. Und dass sie es ordentlich machen, liegt eben beispielsweise da an der ICANN, dass sie das kontrolliert. Im Moment ist es so, dass weil der Altvertrag noch besteht, liegt die Kontrolle beim Department of Commerce. Das heißt, sämtliche Änderungen an Root-Zonen sind abzusegnen. Wenn also beispielsweise Nordkorea hingeht und sagt, ich möchte Nameserver ändern oder ich möchte irgendeinen Eintrag haben, dann muss das von einem Mitarbeiter beim Department of Commerce abgesegnet werden, damit der Eintrag auch stattfinden kann. Vorher darf da nichts gemacht werden. Das ist die aktuelle rechtliche Lage. Ich muss dazu sagen, es hat bisher nicht einen Fall gegeben, wo der Nein gesagt hätte. In der gesamten Geschichte. Das hat sich bisher echt keiner getraut. Wir hatten ein Problem, um ganz ehrlich sagen, während des Governmental Shutdowns letztes Jahr, weil der Mitarbeiter davon betroffen war.
Okay.
Wir hatten also für einen kurzen Schreckmoment keinen, an dem wir uns wenden konnten, um uns möglicherweise auftretende Änderungen an der Root-Zone, wenn beispielsweise irgendwo was bei einer Zone verstirbt oder wo ein Eintrag geändert werden muss, zum Beispiel ein Schlüsselwechsel gemacht werden, die D-Zone einen Schlüsselwechsel machen will, das muss eben abgesegnet werden und wenn da keiner da ist, der den entsprechenden Stempel drauf drückt, aus formalen Gründen kann man das zwar technisch machen, aber handelt sich natürlich tierischen Ärger ein und deswegen waren wir auch ganz froh, dass diese Stelle dann also mit Verzögerung von 3-4 Tagen von einem Governmental Shutdown ausgenommen wurde, dass der also wieder an seinen Platz gehen durfte und auch wieder Geld bekommen hat. Das ist also durchaus, kann als US-Innenpolitik große Schwierigkeiten machen, wenn man auf solche, das ist auch einer der Auslöser dafür, diese ganzen Sachen abzutrennen, dass also solche Schwierigkeiten eines kleinen Landes, wirtschaftlich unbedeutend in der Welt, sich nicht aufs Internet auswirken.
Und, aber trotzdem ist alles eben aktuell in den USA, also diese beiden Rechenzentren, die du erwähnt hattest, die Organisationen sitzen ja dann wahrscheinlich in den USA. Hat man irgendwelche Bestrebungen, das mal auch global zu verteilen?
Ja, gibt mehrere Bestrebungen dabei. Das eine ist die Name-Server, die eigentliche Arbeit leisten, die Root-Name-Server. auf die hat eigentlich keiner richtig Zugriff.
Was heißt eigentlich?
Die betreibt also jeder selber. Hm. Es gibt dann also 13 verschiedene Stellen, die jeder einen Rootname-Server betreibt. Da betreibt die Army ein, die US-Army. Da betreibt das RIPE ein, also die europäische Vertretung der Internetnutzer oder die Registry, der europäische Registry. Für alles Sachen mit Internet in Amsterdam und verschiedene andere. Es gibt also auch Privatpersonen, die einen Root-Server betreiben, einfach aus traditionellen Gründen und dann irgendwo mehr oder weniger eine altersschwache Maschine haben, die da mit drinne steht. Und andere, wie zum Beispiel die RIPE eben, die den Root-Server mit der Bezeichnung K, also die heißen A, B, C, D, E, F, G, mhm, bis M hinter, und die, den K-Root-Server, den betreibt die RIPE. Und die RIPE hat gesagt, gut, wir haben zwar nur einen einzigen Server, den wir betreiben dürfen, der hat nur eine Adresse, aber das heißt nicht, dass wir nur ein Gerät haben. Mhm. Und die RIPE hat dann gesagt, gut, dann bauen wir jetzt weltweit hunderte von diesen Geräten auf, die alle die gleiche Adresse haben. Und da sorgt dann das Internet-Routing dafür, dass jeder den kürzesten Weg nimmt, sodass also praktisch der Großteil der Internetanfragen, was Root-Server betrifft, alles auf den K-Root-Servern landet. Man kann also wirklich sagen, dass also der Großteil des Internet Namensauflösung, was die Wurzel betrifft, die initiale Namensauflösung, mhm, landet praktisch bei einem von Europa betreuten Servern. Das ist schon sehr witzig, was da abgeht. Mhm. Und das natürlich können die hingehen und sagen, ist auch kein größeres Problem. Also wenn da jetzt irgendwie in den USA tatsächlich irgendwelche totalen Katastrophen stattfinden würden, also das, was bis jetzt nicht passiert ist, die Aktion Snowden oder sowas, es ist ja nicht fürs Internet in irgendeiner Form existenzbedrohend, sondern es sind Auswüchse. Mhm. Und man kann aber hingehen und sagen, okay, die Europäer gehen beispielsweise hin und sagen, wir betreiben eh 80%. Wir machen das jetzt alleine weiter. Wie ein Kiro-Over geht, wissen wir.
Ja.
Mhm. Und 5 von den Leuten kriegen wir auch zusammen. Damit können wir ein Keyroll-Over loslegen. Wir können auch den Betreiber ändern. Mhm. Und dann hat sich das schon erledigt. Mhm. Das ist ein durchaus bewusst. Das ist aber nur das eine Teil. Der wesentlich interessantere Teil ist die Frage, wie sieht es denn eigentlich aus mit der gesamten Führungsstruktur? Wir haben also das Internet verwaltungsmäßig unterliegt kalifornischem Recht, weil es handelt sich ja bei der ICANN um eine Firma in Kalifornien, mhm, also ein kalifornisches Recht, das will man auch nicht haben. Und natürlich gibt es Interessen, das anders zu gestalten. Es gibt also Bestrebungen, dass die ITU, die Internationale Telekommunikationsvereinigung, sagt, wir machen das schon für Telefon, wir können auch Internet.
Das ist auch noch was bezahlen.
Es gibt auch Staaten, die hingehen und sagen, das sind so wichtige Ressourcen, warum sollte sich da die Privatwirtschaft drum kümmern? Wir würden das, mhm, gerne selber machen. Mhm. Wir können das auch bei der UNO ansiedeln. So dumm ist die Überlegung gar nicht, wie die, mhm, klingt. Und da gab es jetzt seit letztem Jahr das sogenannte Net Mundial, eine Initiative der brasilianischen Regierung zusammen mit der russischen Regierung, die gesagt haben, dann setzen wir uns doch mal an den Tisch und überlegen, wie wir die ICANN als Organisation aus diesem Konstrukt der US-amerikanischen Wirtschaft herausbekommen. Wo das hingeht, ist auch momentan völlig offene Fragestellung.
Also das letzte Treffen war jetzt, wann war denn das? Vor einem Monat oder so?
Vor einem Monat, ja.
Aber da...
Es kommt da nichts Substanzielles rum für uns und eins. Ja. Also wir als Techniker stehen da und sagen, okay, ja, was muss ich tun? Und dann gibt es irgendwelche unverbindlichen Erklärungen, die dann irgendwie noch einen halben Tag nach Abschluss nachgereicht werden, weil dann nicht mehr die Leute da sind, die sonst immer protestiert haben gegen jede Formulierung. Das ist ein echtes Problem. Ja. Aber da wird was kommen. Da wird, okay, auch, wird sich auch einiges bewegen und die ICANN will auch selber. Sie möchte aus diesem amerikanischen Firmenkonstrukt heraus, ohne es zu verlassen. Also sie sind auch schon sehr glücklich damit, wie sie es haben, aber sie würden es gerne anders aufhängen.
Aber muss man sich die Frage stellen, ob sie es dürfen? Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja sozusagen das Department of Commerce der Befehlshaber, wenn man es mal so sagen kann.
Nicht mehr, seit 3 Jahren nicht mehr.
Okay.
Es gibt eine Vereinbarung, was sie zu machen haben, und es verprüft, das Department of Commerce prüft noch den Vertrag. Also da steht zum Beispiel drin, dass sie eine eigene Überprüfung zu machen haben, ob sie ordentlich arbeiten, ob die ganzen Prozeduren korrekt sind, ob die Wirkung korrekt sind, das muss ja alles die ICANN machen. Mhm. Und dass diese Sachen gemacht werden, das prüft das Department of Commerce, das ist also tatsächlich auch tun.
Okay.
Das ist natürlich eine ganz andere Einflussnahme, als wenn sie sagen, wir prüfen euch. Ja, wir prüfen, ob ihr das so tut, wie wir es wollen, sondern prüfen nur, habt ihr euren Kram gemacht?
Ja.
Habt ihr euch selbst geprüft?
Aber also eine Frage, die sich mir noch anschließt, also vor gefühlt kurzer Zeit hat das Department of Commerce diverse Domains beschlagnahmt.
Das ist völlig anderes.
Okay, das
ist halt die Frage. Das ist Department of Justice gewesen, also das Justizministerium.
Okay. Na okay, dann habe ich mich falsch erinnert.
Also es gibt regelmäßig das, also in allen möglichen Ländern, das Rechtssystem hergeht und sagt, das sind Eigentumsdinge. Mhm. Eine Domain ist Eigentum. Und unterliegt damit natürlich auch den ganz regulären juristischen Prozessen für Eigentum, kann also zum Beispiel beschlagnahmt werden.
Okay. Und die sind demzufolge auch nicht zu ICANN gegangen, sondern zu VeriSign vermutlich, oder?
Richtig.
Okay.
Also bei ICANN schlägt auch regelmäßig so ein Zeug auf, die dann also glücklicherweise nicht sagen, wir sind nicht zuständig, sondern die dann einfach sagen, ja, dann müssen wir mal eine Arbeitsgruppe bilden. Und dann setzen wir uns mal hin. Also die ICANN hat es auch schon fertiggebracht, einer großen Arbeitsgruppe Domainnamen wegzunehmen. Also wir hatten vor ein paar Jahren einen Fall, wo ganz massiv im Internet eine Gruppe Betrug betrieben hat und ihre Botnetze gesteuert hat über ständig neu angemeldete Domainnamen. Mhm. Und um das in den Griff zu bekommen, hat man irgendwann einen von den Bots auseinandergenommen, festgestellt, wie der funktioniert und welche Domains er welchen Tag fragt. Er hat jeden Tag neue gefragt.
Genau.
Und hat also eine Liste von über 200 pro Tag ausgewürfelt, von denen er dann nur noch 3 oder 4 verwendet hat. Und die ICANN hat sich dann also hingestellt und hat gesagt, okay, wir blocken diese Registrierung, diese Domainnamen, die wurden immer einen Tag vorher angemeldet und hinterher wieder weg. Dann hat man gesagt, okay, wir blocken das jetzt, dass das nicht mehr geht und lenken das um, sodass wir also die Domains immer auf uns registrieren und so, dass die ganzen Clients sich dann bei uns melden auf bestimmten Systemen und dass wir nach und nach das Botnetz totlegen können. Das hat tatsächlich geklappt. Das war eine sehr spannende Aktion. Ja.
Also da gibt es auch ein relativ interessantes Buch dazu, also wo der Autor das wirklich sehr detailliert beschreibt. Mhm. Ich bilde mir ein, das heißt Worm, also englische Titel, aber ich müsste es halt nochmal nachgucken. Also den Link liefere ich dann halt nochmal nach. Also das kann man durchaus als Lektüre empfehlen, weil das ist recht spannend ist, was da also alles passiert. Also da ging es halt auch ja nicht nur um das Sperren der Domainnamen, sondern eben auch das Auseinandernehmen dieses ganzen Programms. Und es war eine ziemlich weltweit orchestrierte Aktion, die da passiert ist.
Ja, und muss dann auch wirklich in die Registry-Prozesse eingreifen.
Genau.
Und das war dann eigentlich die Aufgabe von ICANN, sowas zu organisieren, dass man das überhaupt darf.
Ja, Arbeitsgruppe.
Ja.
Wie lange hat das gedauert, bis die Arbeitsgruppe das beschlossen hat?
Also solche Sachen erfährt man nur hinterher.
Okay.
Wenn man nicht wirklich extra aktiv drin beteiligt, kriegt man davon nichts mit. Das erfährt man dann hinterher und sieht dann, dass man irgendwo 6 Monate gebraucht hat für die ganze Aktion.
Okay.
Das ist also dann
also sehr spannend. Sehr fast dann.
Also, naja, ich meine, was will man machen?
Ja.
Das lief auch an den ganzen regulären. Also wenn man das über den normalen ICANN-Prozess geschoben hätte, hätte es bestimmt im Bereich von 3-4 Jahre gedauert.
Ja, und du hast ja vorhin auch angedeutet, dass am Anfang, als DNSSEC quasi erfunden wurde, hat das niemand eingesetzt. Auf der anderen Seite scheint es ja so zu sein, dass ich damit ein halbwegs glaubwürdiges Verzeichnis als Firma mir darstellen kann. Also ja. Als Firma bildet es mir ja durchaus einen Nutzen. Warum ist das nie eingeführt worden am Anfang? Weißt du, woran das lag?
Ja, hauptsächlich an dem Problem, dass man es nicht einführen konnte. Es gab also nur die Möglichkeit, es global einzuführen oder gar nicht.
Okay.
Was das System natürlich komplett tot gemacht hat.
Genau.
Und so eine schrittweise Einführung hat man nicht wirklich echt ernsthaft im Hinterkopf gehabt. Aber der Nutzeffekt ist natürlich da, wenn ich mich darauf verlassen kann, dass die Auskunft, die ich bekomme, wenn ich so eine Anfrage stelle, korrekt ist, dann lohnt es sich, Fremdinformationen reinzulegen, die eigentlich nichts mit dem zu tun hat, was man so üblicherweise kennt. Also wir zum Beispiel benutzen schon seit langem das Hinterlegen von SSH-Fingerprints. Das heißt, wir hinterlegen im DNS, welcher Server sich mit welchem Schlüssel melden muss, wenn ich ihn versuche fernzuadministrieren. Das hat vor allen Dingen den großen Vorteil, dass wenn jetzt so ein Server mal ausgewechselt werden muss oder die Schlüssel dort gewechselt werden muss, dann muss ich nicht zu jedem einzelnen Administrator, der den Ding betreuen soll, hingehen und sagen, du, deine lokale Kopie ist veraltet, sondern es geht einem mit einem Schlag, es wird zentral verwaltet und es wird auch zentral ausgerollt. Das heißt, der kriegt das automatisch mit und wenn er versucht, auf den alten Schlüssel, den er lokal noch hat, zuzugreifen, dann sagt ihm sein Client, du, so war das nicht gemeint. Also du hast den Schlüssel zwar, aber der ist nicht mehr offiziell. Den nehmen wir jetzt raus. Und sagt einem dann, so ist das nicht gedacht. Okay. Du greifst gerade auf die falsche Maschine zu. Mhm.
Welchen Client verwendet ihr da?
Ein ganz normalen OpenSSH-Client.
Okay.
Was man noch machen kann, ist natürlich, man kann hingehen, zum Beispiel, was du hattest vorhin mit deiner unterschriebenen E-Mail, da hat so einen PGP-Schlüssel. Mhm. Es gibt seit 1998 einen Record-Type zum Ablegen von OpenPGP-Schlüsseln, dass man die einfach hinterlegen kann. Mittlerweile in 3 verschiedenen Formaten, weil sich keins von denen durchgesetzt hat. So klassische Technikerdenkweise, wenn das Verfahren A nicht klappt, liegt das daran, dass das Bit an der falschen Stelle ist und die falsche Richtung zeigt. Also machen wir ein zweites Verfahren, da das auch nicht klappt, nehmen wir ein drittes, das möglicherweise an Menschen liegen könnte. Daran kann ja ein Techniker nicht denken. Was ich dann aber eigentlich wirklich bekomme, ist, ich bekomme, wenn ich DNSSEC einführe, ein vertrauenswürdiges Nachschlagemedium. Mhm. Indem ich meine Strukturinformationen hinterlegen kann. Und die erste Firma, die das ernsthaft begriffen hat, war die Firma Microsoft. Weil die haben das Problem, dass sie unheimlich viele Zweigstellen haben, wo sie eigentlich immer einen IT-Administrator brauchen, der sich um ihre komischen Server kümmert. Weil ja, Microsoft-Systeme funktionieren nicht, ohne dass man noch zusätzlich Server kauft. Und das ist auf Dauer sehr teuer. Also hat man sich überlegt, diese Server zentral zu halten, praktisch in die Cloud zu schieben. Und jetzt macht man ein Büro, ohne dass jemand sich drum kümmert, das trotzdem zuverlässig auf den richtigen Maschinen redet. Damit das funktioniert, hat man gesagt, man führt DNSSEC ein für die gesamte Microsoft-Zone. Also wenn ich eine Domain aufbaue, einen Bereich mit Microsoft-Rechner, dann kann ich da drin eine DNSSEC aufbauen und ausrollen. Das hat nichts mit dem DNSSEC zu tun, was wir außen betreiben. Es ist dasselbe Protokoll, aber es hat einen anderen Verwendungszweck. Es sagt, ich definiere, das ist meine Firmenumgebung, in der muss alles unterschrieben sein, in der muss alles signiert sein. Das sind die Schlüsselmaterialien, die zu meiner Firma gehören. Damit brauche ich keine Wurzel, damit brauche ich nichts, das ist völlig egal. Es ist eine in sich geschlossene Umgebung. Und wenn ich die habe, kann ich dem allen vertrauen. Ich kann dann plötzlich anfangen, VPN-Tunnel bei Bedarf aufzubauen. Ich kann plötzlich anfangen zu sagen, habe ich überhaupt die richtigen Authentisierungsinformationen? Ich kann sagen, ich habe ein außenstehendes Gerät, er muss mit irgendeinem Cloud-Server reden. Die Frage ist, mit welchem und mit welchem Schlüsselmaterial. Alles das kann ich plötzlich aus dem DNS ziehen, weil ich es vertrauenswürdig habe. Und ich kriege auch mit, wenn ich dort reingelegt werde. Also wenn der Mitarbeiter mit dem Laptop ins Hotelnetz geht und versucht dann zu arbeiten, das Hotelnetz hat irgendwie eine Bezahlwebseite davor, dann wird er die nie sehen. Weil das System sagt, du, da versucht dir jemand deine Antworten zu fälschen, was wir eben ganz ursprünglich bei der Telekom-Seite haben, und sagt, das liefert hier nicht aus. Damit kommt er natürlich nie auf die Bezahlwebseite und kann das nicht arbeiten. Das bedeutet allerdings auf der anderen Seite, wenn man also so ein System hat, dass die Sachen, die wir von der Zensur Solar noch kennen, wo also gesagt wird, mit Netzsperren gegen irgendwelche verbotenen Inhalte, dann werden die nicht funktionieren. Weil das System ist ja genau dafür da, festzustellen, dass jemand dran rumspielt. Und wenn also jetzt der Staat sagt, das soll da nicht aufgelöst werden, dann sagt das System, ja, das haben wir gerade gemerkt. Und nein, das werden wir nicht zulassen, weil wir können nicht feststellen, ob es der Staat war oder ob es ein Böser war, weil wir haben ja keine gutartige Signalisierung für diese Änderung, ist trotzdem gewollt. Und damit sind wir natürlich auf einer ganz anderen Ebene plötzlich, weil dann plötzlich die staatlichen Zensurmaßnahmen auf die Nase fallen. Sehr zum Ärger der Politik. Und aber eben genauso die entsprechenden Sachen, dass irgendwelche Homebank-Webseiten umgelenkt werden, auch nicht mehr funktionieren. Mhm. Das ist dann der gute Effekt dabei.
Dann nutzen wir einfach die ruhige Minute nochmal, um schnell nochmal ein bisschen Musik einzuspielen. Wie gesagt, Jörg hat ja so ein bisschen Musik uns mitgebracht.
Und einen Mix vorhin von Jamento.
Genau. Dummerweise sucht sich Jörg immer irgendwelche Interpreten raus, die schwer auszusprechen sind. Also ja, so ungefähr. O Dates oder so. Titel heißt Meridum. Viel Spaß beim Anhören. Ja, willkommen zurück zur letzten halben Stunde des Datenkanals. Wir reden heute über DNSSEC und ja, in der Musikpause hat sich hier doch eine interessante Diskussion entsponnen, an der wir euch gerne teilhaben lassen wollen. Und zwar hat Lutz uns am Anfang mal was von Vertippern erzählt. Dass, also man kann, gibt eine URL ein, okj.jena.de ohne das Minus zum Beispiel. Und wenn man halt zum Beispiel ein Telekom-Kunde wäre, kriegt man dann hier eine nette Werbeseite zum Beispiel angezeigt mit irgendwelchen Suchtreffern.
Wichtigen Informationen.
Genau, und ja, jetzt hat Lutz uns erzählt, dass wenn man das jetzt nun mit DNSSEC macht, dann sagt DNSSEC zum einen, wo man sich vertippt hat, und es gibt noch so ein paar andere interessante Effekte. Vielleicht, Lutz, kannst du uns da jetzt nochmal das ein bisschen erklären.
Ja, wir hatten gesagt, dass DNSSEC dafür da ist, nachzuweisen, elektronisch unterschrieben, nachzuweisen, dass eine bestimmte Auskunft korrekt ist. Es ist immer einfach nachzuweisen, dass etwas korrekt ist, wenn man das vorlegen kann. Interessanter ist die Frage, was passiert, wenn jemand nichts vorlegen kann. Also man muss in DNSSEC auch die Möglichkeit haben, nachzuweisen, dass man eine Anfrage nicht beantworten kann, weil man keine Unterlagen hat. Man muss also einen Negativbeweis führen. Und das ist durchaus eine interessante Formulierung, hinzugehen und zu sagen, nicht nur kenne ich nicht, sondern den Nachweis zu führen, dass man genau das, wonach man gefragt wurde, nicht kennt. Und das große Problem besteht darin, DNSSEC funktioniert auch, ohne dass man Schlüsselmaterial hat unterwegs. Zum Beispiel irgendein Resolver, ein Caching-Resolver, der einfach nur die Daten zwischenspeichert. Der hat nie und nimmer Zugriff auf Schlüsselmaterial von der Zone. Der kann also nicht einfach hingehen und eine neue Signatur erzeugen und sagen, das hast du gerade gefragt, ich unterschreibe dir jetzt, dass es das nicht gibt. Weil dann könnte er auch jederzeit positiv irgendwas anderes unterschreiben und sagen, ich fälsche dir jetzt ein Ergebnis und unterschreibe dir das. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass das Unterschreiben nur an abgesicherten Orten funktioniert und damit muss es also hinterher auch möglich sein, nachzuweisen, hier gibt es keine Auskunft. Das heißt, ich brauche einen Negativbeweis. Und diesen Negativbeweis führt DNSSEC auf eine ziemlich clevere Art. Er sagt nämlich, wenn jetzt zum Beispiel jemand nach www, vier Ws hintereinander fragt, dann gibt es den Eintrag ja nicht. Aber was man unterschreiben kann, ist die Lücke. Es gibt eine Lücke zwischen www und www-alt zum Beispiel. Wenn ich also jetzt sage, das ist die Lücke von Einträgen, die mir bekannt sind, also zwischen www und www-alt existiert nichts. Dann kann ich dieses Stück hernehmen, diese beiden Namen hernehmen und dieses unterschreiben. Wenn jemand eine Anfrage stellt, die genau dazwischen fällt, www1 zum Beispiel, die also noch dazwischen fallen würde, dann kann er diese Lücke hernehmen, sagen, ich habe hier eine Lückenbezeichnung, also zwischen www und www alt gibt es nichts und dein www1 liegt genau da drinnen, dann kann man das im Vorfeld unterschreiben. Und auf jede Anfrage, die in diese Lücke passt, genau diese Sachen zurückschicken. Man kann sogar noch weitergehen. Wenn jetzt jemand hingeht und sagt, ich möchte gerne den MX, ich möchte eine E-Mail an www offener Kanal Jena schicken, dann soll es das nicht geben. Es soll ja keinen MX dafür geben. Es soll ja keine E-Mail an die Webseite geschickt werden. Dieser Beweis muss auch geführt werden. Man kann nicht hingehen und sagen, das habe ich nicht, sondern muss den Beweis führen. Nun ist das Problem. Ich kann keine Lückendefinition dafür nehmen, weil den Eintrag gibt es ja. Ich habe ja nur nicht den entsprechenden
Rekord.
Den Rekord dafür, den entsprechende Auskunft für diesen speziellen Fall. Was man also macht, ist, man nutzt diesen Eintrag doppelt. Man sagt also, es gibt einen Eintrag www. Bis www alt gibt es nichts. Und für www, weil wir einmal dabei sind, gibt es die Einträge A, Quad A und Location.
Ach so.
Das sind also die drei Einträge. Wir haben eine IPv4, eine IPv6-Adresse und eine Ortsangabe. Alles andere existiert nicht und das unterschreibe ich. Damit kann ich den Negativbeweis führen, wo ich bin, dass ich den richtigen getroffen habe, aber den Eintrag nicht, beziehungsweise dass es den Eintrag gar nicht gibt. Was hat das für einen Anwender, Volker? Normalerweise kriegt er von denen gar nichts mit. Wenn alles funktioniert, ist alles bestens. Wenn es nicht funktioniert, kriegt die Anwendung plötzlich gesagt, du, ich habe hier einen Negativbeweis, dass das nicht gibt. Und dieser Negativbeweis sagt nicht nur, haben wir nicht, wie bisher, sondern sagt, wir sind so weit gekommen, dass wir den offenen Kanal Jena auflösen konnten und der uns gesagt hat, dass deine www1, was du eingetippt hast, nicht existiert. Aber die beiden Namen, die existieren, heißen www und www-alt und die kann er beide anzeigen. Das heißt, er kann plötzlich hingehen und sagen, der Browser, nicht nur System existiert nicht, sondern er kann hingehen und sagen, vielleicht war das oder das gemeint und kann einem Alternativen anbieten. Und das ist natürlich eine ganz clevere Sache, weil es dann eben die Tippfehler ein bisschen positiv aufbessert. Und macht gleich das nächste Problem. Wenn ich hinkriege durch eine dumme Anfrage, einfach sage ich falsch, frage falsch an, dann bekomme ich zwei gültige Namen genannt. Da weiß ich, in dem Bereich brauche ich nicht mehr suchen. Zwei gültige Namen habe ich. Jetzt gehe ich, okay, www.alt haben wir, jetzt frage ich nach www.alt1. Da sagt er mir, haben wir nicht, aber www alt bis www neu ist eine große Lücke.
Schön.
Das nennt man Zonenwalking. Ich bin dann also in der Lage, die Zone durchzuwandern. Und das will man auch nicht haben. Das will man beispielsweise aus markenrechtlichen Gründen nicht haben. Glaubt mir, was interessiert mich Markenrecht? Markenrecht interessiert beispielsweise auf der DE-Zone, aber nicht auf der späten Zone.
Ach so.
Und das hängt damit zusammen, dass man in Schweden eine Domain registrieren kann, ohne dass es einen Eintrag in der schwedischen Zone gibt. Ich kann also hingehen und sagen, ich möchte diesen Domainnamen haben, aber ich möchte nicht, dass er bis jetzt auftaucht. Er wird also nur rein intern vermerkt. Damit ist markenrechtliche Registrierung möglich. Deswegen war die schwedische Zone auch die erste, die in der Lage war, DNSSEC auszurollen. Ja. Weil sie dieses Markenrechtsproblem nicht hatte. Ganz anders die DE-Zone. Da meldet jemand eine, bereitet eine Marke vor, zum Beispiel Mercedes mit irgendwie einer A-Klasse. Dann müssen die das eintragen. Das taucht in der delegierten Zone auf. Mit Zonenwalking bin ich natürlich in der Lage, jeden Tag nachzugucken, was es an neuen Namen gibt. Ja. Und zu sagen, huch, schön. Dabei wollten die erstmal nur den DNS-Eintrag machen, um hinterher die Marke anmelden zu können. In der Zwischenzeit hat aber jemand die Marke schon angemeldet und macht riesen Trouble damit. Genau dieses Problem muss man umgehen. Und deswegen hat man dann gesagt, okay, es gibt ein zweites Verfahren, das zu machen, in dem nicht dieser Negativbeweis wird nicht geführt auf Namen, auf den Klartextnamen, sondern die werden vorher noch durch ein Obfuskierungssystem, also durch einen Hash-Algorithmus gejagt, sodass wir hinterher irgendwelche ewig langen Zeichenketten haben, mit denen keiner mehr was anfangen kann. Und dann wird gesagt, du, das, was du anfragen wolltest, hat bestimmt einen Hash. Wenn du den berechnest, dann kann ich dir beweisen, dass zwischen den folgenden beiden Hashen nichts lag. Das sorgt erstmal dafür, dass man die Namen nicht mehr direkt auslesen kann.
Aber eben auch nicht diese Zusatzinformationen erhält als
Vorschlag. Doch, natürlich. Dass der gehashte Name so und so
ja.
hat die folgenden Einträge. Die Information steht nach wie vor verfügbar. Ich kann also nachweisen, ich kann dir die Auskunft nicht geben, dass es den, der Webserver ein MX hat, also ein E-Mail annimmt. Aber wenn du das prüfst, dann mach einfach folgendes. Nimm den Web-Eintrag, hashe ihn, kriegst eine lange Zeichenkette, diese Zeichenkette guckst du nach und ich kann dir zeigen, für diese Zeichenkette haben wir keinen MX.
Ja, aber dass im Prinzip die Domain nicht existiert, eben diesen Vertipper oben, dass dann eben statt www1 der Vorschlag käme für www bzw.
Das geht dann nicht mehr, der Browser kann da nichts mehr anzeigen dafür, ja, das ist richtig.
Aber das war ja auch der Sinn der Aktion.
Aber er kann zumindest sagen, an welcher Stelle der Vertipper aufgetreten ist.
Ja.
Er kann keine Vorschläge machen, aber kann zumindest sagen, die ersten drei Sachen, die du geschippt hast, waren richtig, soweit sind wir mitgekommen, aber dann hat es nicht mehr geklappt. Das ist auch schon eine Hilfe, wenn man weiß, an welcher Stelle es schiefgegangen ist.
Und falls einer sein Verzeichnis entsprechend ausführlich pflegt, heißt das, in diesem kompletten Negativeintrag wird dann jedes Mal mindestens sämtliche Record-Typen, die vergeben sind, mit übertragen?
Ja.
Okay, also dann nicht zu füllig das Ganze mal gestalten.
Warum?
Naja, weil ich ja sonst immer in solchen, in allen Negativanfragen habe ich doch dann, es bläht sich doch die Negativantwort im Prinzip immer wieder mit auf.
Also gegenüber dem, was an digitaler Signatur dazu kommt, ist das, was da an Positivinformationen drin steht, vernachlässigbar niedrig. Also die Anforderungen, die da hinten raus an Bandbreitenzunahme auftreten, sind doch ziemlich erheblich. Also bei einer Negativantwort kriegen wir locker das 300-fache an Dateigröße zusammen, weil die bisherige Negativantwort war ja sehr kurz, sie sagte einfach nur ist nicht. Keine weiteren Angaben. Ein Bit gesetzt, ist nicht, Fehlercode, Blafasel und das war's dann. Und jetzt kriegen wir also den Rekord, wir bekommen die Information, dass das Ganze signiert ist, den ganzen Bereich, eine Signatur, also richtig Binärmaterial für diesen Bereich. Dann bekommen wir noch zusätzlich den Autorisierungsnachweis, dass wir berechtigt sind, eine solche Negativantwort zu formulieren. Und was da alles dazu gehört. Das heißt, es wird richtig groß.
Und ich denke, das ist ja auch eine der oft gehörten Kritiken an DNSSEC, dass man eben solche Amplification-Attacken hat. Also das heißt, man schreibt in irgendwie gerade eine kurze Anfrage an den DNS-Server und kriegt relativ viel an Antwort zurück. Und das heißt, also mit wenig Bandbreite kann ich den Server dazu bringen, relativ viel Bandbreite auf seiner Seite zu verbrauchen.
Ja, das ist richtig. Das ist allerdings nicht das einzige Protokoll dabei, wo das auftritt. Und es ist auch nicht bei DNS die einzige Stelle, wo es auftritt. Genau. Wir hatten diese Angriffe mit den Amplification, also mit der Verstärkungsfaktor, auch darüber, dass jemand eine Zone hergenommen hat und ganz viele Textrecords eingetragen hat, die also die Antwort genauso aufgebläht hat. Und dann irgendeinen anderen DNS-Server gefragt hat, du, wie sind denn die Textrecords für den? Und dann hat er auch ganz viel Informationen geliefert. Oder was wir eben in den letzten Monaten hatten, dass man nicht DNS fragt, sondern zum Beispiel die Zeitserver fragt, die auf fast jedem Gerät drauf sind und dann sagt, mit wem hast du eigentlich alle gesprochen in den letzten 38 Jahren? Und dann kommt eine ganz lange Liste. Das ist natürlich ein generelles Problem. Mittlerweile ist auch durch, dass man irgendwelche Quake-Server, irgendwelche Spielserver befragt und sagt, wer ist deine Mitspielerliste oder gib mir mal ein Intro oder gib mir mal die gib mir mal die Welt und dann kommt eben der gesamte Kladderadatsch angeflogen. Also man gibt hunderte von Diensten, die in der Form sehr viel antworten auf eine kleine Anfrage und dann auch auf ein Protokoll antworten, wo man ganz leicht die Quelle oder den Absender fälschen kann, sodass also die Antwort an den Falschen geht. Das ist ungefähr dasselbe Spiel, was spielende Kinder mit Pizzaboten machen, dass sie einfach für eine falsche Adresse bestellen.
Ja.
Und sich dann tierisch drüber freuen, dass der was irgendwie der, zwei das 30. Pizzadienst anläuft und versucht zu liefern.
Aber also wenn ich mich richtig erinnere, hast du ja auch das Problem mit den Amplification-Attacken selber quasi am eigenen Leib gespürt.
Ja.
Und hast dann einen relativ cleveren Patch dann entwickelt für deinen.
Also am eigenen Leib nicht verspürt, sondern wir waren nur Teil dessen. Derjenigen, die also an so einem Angriff teilgenommen hatten, das heißt, man hat uns Anfragen gestellt, die haben wir natürlich brav beantwortet und haben dann dazu beigetragen, dass es jemanden getroffen hat, den wir weder kannten, noch in irgendeiner Form Verhältnis damit hatten, aber der dann einfach gesagt hat, ich möchte, dass das aufhört. Und das ist durchaus ein Problem, weil also die Angriffsstärke, die wir dort erlebt haben, die ging deutlich über die 100 Megabit hinaus. Und da muss man sich was einfallen lassen. Also da muss man dann irgendwie versuchen, das entweder zu blockieren, beziehungsweise man weiß ja im Vorfeld nicht, wer den Angriff fährt und gegen wen der Angriff läuft und was da eigentlich benutzt wird. Und da muss man ein bisschen spielen, aber es ist in den Griff zu bekommen. Da gibt es also dann durchaus selbstlernte Techniken, die also einfach feststellen, was besonders ungewöhnlich ist und dann sagen, gut, dann lassen wir eine Weile nicht mehr.
Ja.
Und das hilft ganz gut, ja.
Genau. Also ich fand es schon ziemlich beeindruckend, wie gut es am Ende auch funktioniert hat. Also ich werde auch für unsere Hörer die Blogbeiträge nochmal mit verlinken, dass man das vielleicht im Detail.
Ich muss dazu sagen, dass das Verfahren zwar dich wahrscheinlich begeistert, vielleicht auch noch 3-4 andere Leute, aber das ist also in dem eigentlich interessanten Bereich überhaupt nicht ankommt. Es wird also nicht verwendet. Hängt zum Großteil damit zusammen, dass der eigentliche Leitungsdruck wo völlig anders auftritt. Er tritt nämlich, also dass die Endkunden oder irgendwelche Internet-Service-Provider getroffen werden, ist relativ wenig. Die machen natürlich auch viel Traffic, aber das ist eigentlich nicht der Teil, der angesprochen wird. Was angesprochen wird, sind hauptsächlich die Nameserver der Second-Level-Domains und die Root-Nameserver. Die dann antworten sollen. Und die haben nun ganz andere Charakteristik an Anfrage, sodass man dort mit völlig anderen Konstrukten wesentlich bessere Ergebnisse erzielen kann, sodass also dort, wo der eigentliche Kundenkreis ist, die zahlenden Kunden, die nicht in dem Server aus kostenlos, ich nehme ja mal irgendeine Software und fange an, sondern die wirklich im Bereich mehrstellig pro Monat, also wirklich mehr tausendstellig pro Monat, bezahlen, dann sagen, ich brauche eine Lösung, die das löst und dann sind natürlich auch ganz andere Sachen gefragt, die dann auch wirklich dauerhaft implementiert werden. Also das, was ich da vorgeschlagen habe, das funktioniert bei einem Internet-Service-Provider, aber das sind eben nicht die zahlenden Kunden der Nameserver-Software-Betreiber. Deswegen ist es da nicht reingekommen.
Ein Stichwort, was noch so ein bisschen offen ist, ist Dan, ich weiß nicht, wie man das korrekt ausspricht. Ja, vielleicht kannst du einfach dazu was sagen.
Es ist in der letzten Zeit durch die Presse gegangen und zwar geht es um Folgendes. Wenn ich einmal Daten im DNS habe und sie vertrauenswürdig abrufen kann, dann kann ich auch Zertifikatinformationen abrufen. Ich kann also beispielsweise, wenn ich auf eine HTTPS-Webseite gehe, dann muss irgendwo deren Zertifikat liefern, sodass ich da verschlüsselt drauf zugreifen kann. Ich verlasse also DNS, nehme Informationen und versuche das für eine verschlüsselte Datenkommunikation zu verwenden. Wie das Microsoft gemacht hat, für ihre eigenen Infrastruktur, geht man das jetzt hin und sagt, es soll für Webserver funktionieren. Das hat einen großen Vorteil, nämlich ich kann das einfach ausrollen und solange es einen Browser gibt, der das dann unterstützt, habe ich großen Erfolg. Es hat allerdings, so wie man es ursprünglich angesetzt hat, also die ersten Vorschläge gehen auch auf 98, 99 zurück. Das funktioniert so nicht, wie man es sich damals vorgestellt hat, weil mittlerweile eben sehr viele Domainnamen sich an dieselbe IP-Adresse teilen, dass man möglicherweise unter unterschiedlichen Portadressen unterschiedliche Dienste hat, unterschiedliche Zertifikate hat. Da muss man dann also wirklich gucken, was man zurückliefert. Und das ist erst angefangen worden mit der DNSSEC-Form für Namensauflösung oder besser gesagt einer Zuordnung für Zertifikat anhand von Namen, Diensterkennung. Das ist ein bisschen komplizierter geworden jetzt, hat allerdings ein paar schöne Effekte, dass ich also wirklich hingehen kann und sagen kann, das ist zwar das Zertifikat hier, das betreibe ich meinen eigenen, aber die IP-Adresse, die ist nicht von mir, die verwalte ich auch nicht. Ich kann also die gleiche Auskunft, dies ist mein Zertifikat, aber für die IP-Auflösung, dort wo du eigentlich hingehen sollst, da fragst du mal drüben den Hoster, der hat die entsprechenden gültigen Antworten, kann man voneinander trennen, sodass also nicht beide Informationen gleichzeitig gepflegt werden müssen, was die ganze Sache deutlich vereinfacht. Und was jetzt also tatsächlich Fahrt aufnimmt, obwohl das Protokoll nicht fertig ist, wir sind also noch mitten in der Entwicklung dabei, aber es macht unheimlich viel Spaß zu sehen, dass es Leute gibt, die es einsetzen. Es wird insbesondere eingesetzt vom Bund, also von der Bundesregierung und den Behörden der daran angeschlossenen Infrastrukturen, also die Bundesministerien hauptsächlich, allen voran das BSI, das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, die also angefangen haben, dieses Protokoll tatsächlich dafür zu benutzen, um zu sagen, das sind unsere Webserver, diese haben die folgenden Zertifikate und das kannst du einfach alles nachprüfen. Das Problem dabei besteht darin, dass man immer noch ein gültiges Zertifikat erstmal braucht. Und so wie es das BSI und viele andere machen, ist, sie benutzen DNSSEC nur dafür, um zu sagen, wenn du ein Zertifikat angeboten bekommst und es gültig ist, dann muss es wie folgt ausgestellt worden sein. Also ich gebe dir hier ein paar Hinweise, wie ich es gerne sehen möchte. Nicht, dass irgendjemand sich von irgendeiner, was wir ja auch in den letzten Jahren hatten, von irgendeiner kaputten CA sich ein gültiges Zertifikat geben lässt. Das möchte ich nicht. Unsere Zertifizierungsstelle, die uns bestätigt hat, lautet so und so und das steht drin. Man kann genauso gut hingehen und sagen, das sind die entsprechenden Zertifikate oder das ist meine Zertifizierungsstelle. Falls du sie nicht kennst, kannst du über DNS lernen. Das macht natürlich viel mehr Spaß, weil dann kann man auf die Zertifizierungsstellen verzichten. Problem dabei ist, hinter so einem Zertifikat steckt rechtliche Verantwortung, steckt Haftungsfragen. Wenn also ein Shop beispielsweise ein Zertifikat benutzt, um HTTPS zu haben, um Kundendaten und Abwicklung ordentlich zu machen. Und plötzlich stellt sich heraus, dass das Zertifikat nicht stimmt, dass es eine Umleitung gegeben hat, dass es plötzlich zu Diebstahl gekommen ist, zu Missbrauch. Die Frage ist, wer haftet dafür und an welcher Stelle und bis zu welcher Größe? Wenn ich eine Zertifizierungsinstanz dafür habe, ist das natürlich ganz einfach. Da habe ich einen Vertrag, da steht drin, bis zu welcher Summe die haften. Wenn ich es im DNS mache, bin ich selber dafür verantwortlich. Was passiert, wenn an der Registry jemand einen Fehler macht und meine Domain fälschlicherweise jemandem anders überträgt? Dann hat der natürlich genauso die Möglichkeit, die Einträge zu machen und zu sagen, ja, ich habe zwar hier einen neuen Server, aber ich habe auch neue Schlüssel. Auch gültig. Damit würde das also nicht mehr auffallen. Das heißt, mit dieser Nutzung von DNSSEC eine ganze Menge Verantwortung in Richtung der Registrierungsprozesse und die sind dafür nicht ausgelegt. Die sind also möglicherweise auch nicht stabil genug, einem organisierten Angriff und einem entsprechenden finanziellen Angriff, der dort ablaufen kann, standzuhalten. Also es ist beispielsweise, die IB.de ist vor Jahren mal einfach versehentlich von der DNIC jemandem anders gegeben worden. Passiert. Ja, also wenn wir dann an solchen Sachen hinten dran noch irgendwo die Zertifikate hängt und seine gesamte Sicherheitsinfrastruktur an dem menschlichen Versagen an einer einzelnen Stelle hängen kann, dann ist das natürlich sehr bitter. Und das muss man sich sehr gründlich überlegen, ob man das wirklich haben will. Es wird darauf hinauslaufen, dass es kommt.
Okay.
Weil Risikobewertung ist nach wie vor ein riesiges menschliches Problem. Es passiert ja nichts. Ja. Und wenn was passiert, kann man laut schreien.
Ja.
Und mit laut schreien und rumtanzen lösen sich alle Probleme. Und vielleicht geht es nach 3 Tagen auch wieder und dann ist das höhere Gewalt oder wie das juristisch zum aufzuarbeiten ist, das wird sich dann in den nächsten 20 Jahren rausstellen.
Ja. Genau.
Also der interessante Punkt dabei ist, dass die Bundesbehörden sich entschieden haben, den Weg über DNSSEC zu gehen und nicht die Marketingaktion zu machen, E-Mail Made in Germany, die Anfang des Jahres von den großen Providern durchgezogen wird. Ich denke, dass das wirklich nur eine Marketingaktion war und die wird aussterben. Also werden wir vielleicht sogar noch dieses Jahr erleben, dass die auch auf Dane umstellen, weil mhm. es einfach die stabilere und sicherere Kommunikationsform ist.
Aber was heißt aussterben? Was?
Also die Konstruktion, die die großen Provider gemacht haben, um ihren E-Mail-Transport untereinander zu abzusichern, besteht darin, dass im Prinzip an einer zentralen Stelle eine Liste gepflegt wird, wer teilnimmt und welche Schlüsselmaterialien er hat. Ja. Das ist einfach grob dämlich. Das funktioniert natürlich, aber es ist natürlich unheimlich schwierig zu pflegen. Wir sind also praktisch wieder in die Vorzeiten vor DNS zurückgefallen. Und viel schlimmer eigentlich an der Geschichte, man kann eigentlich drüber lachen, wenn man es einfach so betrachtet, aber viel schlimmer ist an der Stelle, dass sie es tatsächlich fertiggebracht haben, bei der Implementierung, gerade die Telekom, zu sagen, alles, was nicht auf unserer Liste steht, mit dem reden wir nicht mehr verschlüsselt. Vorher haben sie einfach mit Tausenden von Providern einfach so ihre Kanäle verschlüsselt und dann haben sie E-Mail Made in Germany gemacht, mit der Konsequenz, dass sie also gesagt haben, wer nicht zu unserem Zirkel gehört, der hat verloren. Und dann schalten wir Verschlüsselung einfach für Tausende von Providern ab, damit wir mit vier Leuten reden können. Und dann ist es wirklich nach hinten losgegangen.
Dann ist es vielleicht aber auch wert, auszusterben. Also,
ja.
Dann, ja.
Also die ganze Sicherheitsgefasel sollte aussterben, ja.
Genau. Und unsere Zeit stirbt auch langsam aus. Also ich habe das Gefühl, wir können sicherlich noch eine Stunde weiter reden. Also
für mich Thema ist, glaube ich, ja,
sehr ergiebig und sehr interessant. Mhm. Ja, ich denke, wir müssen Lutz vielleicht nochmal zu einer nächsten Sendung einladen und das nochmal ein bisschen vertiefen oder ein neues Thema anreißen.
Dann nehmen wir was anderes.
Ja, genau. Wie gesagt, es gibt ja noch diese moderne Technologie IPv6, die ja irgendwie ja fast genauso alt ist. Ja, also, ja, ich denke, es gibt also da sicherlich noch viele interessante Themen, die wir mit dir besprechen können. Also ich danke dir für die interessante Sendung. Genau. Ich hoffe auch, den Hörern hat es gefallen. Ihr habt was dazugelernt zu DNSSEC und anderen Technologien, anderen Ideen und Ansätzen. Ja, viel Spaß beim vielleicht Nachhören und bis demnächst wieder hier auf diesem Sender. Genau. Ich wünsche euch einen schönen Tag.
Tschüss. Okay. Tschüss. Tschüss.